Wir wollen heute über Filme reden. Filme zum Streamen, Filme, über die wir schon lange nicht mehr geredet haben. Filme, die vielleicht ja ein bisschen zu alt, ein bisschen zu langweilig, ein bisschen zu verklärt sind. Filme, die wir mögen, Filme, die wir nicht so mögen. Filme, die gut oder schlecht sein können. Und jede andere Art von Filmen hier bei KinoPlus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Endlich mal wieder, so gesehen. Denn, ja, gleich eine Entschuldigung, aber zuerst mal heute mit Antje und mit Sandro.
Hallo.
Und das geht einher mit einer Menge Erklärung. Zum einen müssen wir uns entschuldigen für letzte Woche. Da haben wir eigentlich die Kommunikation verkackt. Man kann es nicht anders sagen. Und das tut uns leid. Und es ist auch so ein bisschen, naja, es hat so ein bisschen noch was anderes in Mitleidenschaft gezogen, was mir halt persönlich am Herzen liegt. Letzte Woche, ich hatte einfach keine Zeit. Ich war mit Game 2 im Beitrag. Ich war angeschlagen durch eine Erkältung, die noch stärker geworden ist. Und wir befinden uns gerade familiär im, ja, wir gestalten unseren Lebensraum um. Umbau, ja, Neubau und so weiter, von da nach hier. Und wir waren halt, ich hatte halt einfach keine Zeit. Und wir haben uns gedacht, ey, wenn wir jetzt keine Folge produzieren können, dann können wir doch wenigstens was zeigen, was wir schon etwas länger auf Halde haben. Das war ein Interview mit Özgür Yildirim, der Regisseur von Nur Gott kann mich richten, von Vier Blocks, von Chico. Und es war ein schönes Gespräch. Das war aufgezeichnet, ja, Anfang des ersten Lockdown-Lights, den wir hier in Deutschland hatten. Und da waren wir noch nicht so ganz fit, was das,
Technische
angeht. Ja, was das Technische angeht oder was das Interviewen von Leuten angeht, die sich halt noch nicht hier im Raum befinden oder die sich nicht mehr hier im Raum befinden. Und deswegen gab es da auch ein paar, sag ich mal, kleinere Macken und so weiter. Aber wir haben halt einfach das blöd kommuniziert, dass jetzt anstelle einer Folge Kino Plus eben dieses Interview ausgestrahlt wird, was sich so ein bisschen negativ auf das Interview abgefärbt hat. Und das fand ich ein bisschen schade. Und wie gesagt, wir haben die Kommunikation verkackt. Das ist unsere Schuld. Aber das ist kein Grund, irgendwie dieses Interview vielleicht irgendwie dementsprechend negativ zu behaften, denn das hat Özgür und auch das Interview nicht verdient. Denn es war ein sehr netter Mann, der hat sehr coole Sachen erzählt und es wäre wirklich fantastisch, wenn ihr ihm oder zumindest dem Gespräch da nochmal ein bisschen Liebe zukommen lasst. Das wäre traumhaft. Aber nochmal Entschuldigung von unserer Seite aus, wir versuchen das Ganze nicht nochmal so passieren zu lassen. So, das zum einen. Jetzt zum nächsten. Es ist halt leider gerade so, du hast einen Schnupfen und du bist halt die absolute Gefahrenquelle Nummer eins. Und deswegen sind bei uns hier diverse Leute, sag ich mal, einfach Risikopersonen. Kann man das so sagen?
Mhm.
Ja?
Ja.
Genau. Und eine Person, die eigentlich normalerweise heute noch hier sein sollte, Eddie hat gestern gesagt, er kann nicht, er ist einfach zu erkältet, zu verrotzt. Und Sandro war so cool und hat sich gestern Abend noch hingesetzt und hat gesagt, okay, dann ziehe ich mir jetzt hier nochmal jede Menge Kram rein.
Und das Ding ist, ich hätte Cyberpunk 2077 anfangen können.
Ah, was?
Und ihr wisst, ich warte seit fucking 7 Jahren, wie gefühlt jeder, auf dieses Spiel. Und hab stattdessen aber mich auf die Filme vorbereitet.
Geil. Echt? Du hast 2077 schon zu Hause?
Ja, also wir, ja.
Also redaktionsmäßig.
Genau. Weil wir dazu natürlich auch Review-Talks und sowas machen.
Nicht schlecht.
Kommt ein großer Launch-Tag hier auch auf Rockbeans TV. Das wird schön nächste Woche.
Aber du hast schon mal reingespielt, oder?
Nee, ich habe nicht eine Sekunde gespielt. Weil ich ja jetzt hier sitze.
Also, ey, dann nochmal danke an dieser Stelle. Ja, so sieht die Situation aus. Und die wird auch noch eine Zeit lang echt wobbelig werden, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen, ich war halt, wie gesagt, auch krank. Ich habe einen Corona-Test gemacht. Ich hab's nicht, Gott sei Dank. Und ja.
Du hast doch hoffentlich nicht Eddie angesteckt dann.
Nein, ich hab Eddie tatsächlich schon seit, wann? Keine Ahnung. Den habe ich schon seit über einer Woche oder 2 Wochen fast nicht mehr gesehen.
Das ist auch echt traurig, ne? Ich höre inzwischen sogar Podcasts von Kollegen, damit ich mal von dir was erfahre. Das
ja, so. Eigentlich müsste man viel mehr telefonieren gerade so. Ja. Und mal irgendwie einfach, um die Stimmen zu hören, irgendwie so ein Gefühl zu haben, man hat irgendwie ein Beisammensein oder so. Ich kriege aber zum Beispiel so eine Videotelefonie auch nicht irgendwie hin. Eigentlich könnte ich ja irgendwie jemanden mit Videotelefon anrufen, ja, und sagen, hey, cool, schön dich zu sehen.
Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wir haben natürlich gerade auf dem Sender sau viele Calls, zwecks Planungen, und dann hast du abends auch keinen Bock mehr, irgendwie private Telefonate zu führen.
Das kommt vielleicht auch noch erschwerend hinzu. So, habe ich jetzt alles erklärt?
Ich denke, ja.
Alles Bürokratische? Ja. Dann lass uns mit dem beginnen, weswegen wir eigentlich uns hier zusammengefunden haben, nämlich Filmen. Was habt ihr zuletzt gesehen, liebe Freunde?
Ich habe zuletzt gesehen ganz viel Kram, den wir heute sowieso noch besprechen.
Klar.
Ich habe Hillbilly Elegie oder Elegy gesehen, wie er im Original heißt.
Kommt nicht so gut weg, ne?
Überhaupt nicht, berechtigterweise meiner Ansicht nach. Es ist ja eine Verfilmung des gleichnamigen Buches von J.D. Vance, der in dem Buch seine Kindheit und sein Verhältnis zu seiner Familie, die sich so leicht abfällig als Rednecks bezeichnen lassen. Er beschreibt diese Kindheit in dieser Familie. Und das Ganze kam kurz vor der US-Wahl vor 4 Jahren raus, als damals Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Und durch die Schilderung in dem Buch und so dieser Verfall von den Verkehrssystemen im US-amerikanischen Hinterland und Zusammenbruch der Wirtschaft und so weiter, wurde dieses Buch im Nachgang, ohne dass das Buch selbst politisch ist, wurde das Buch im Nachgang so ein bisschen als Donald Trump Erklärbuch verstanden, weil eben die Schilderung in dem Buch durchaus erklären konnten auf eine gewisse Weise, weshalb die Leute, die in dem Buch oder um die es in dem Buch geht, die Abgehängten sozusagen, wie sie immer genannt werden, weshalb diese Leute Donald Trump wählen. Deshalb ist das Buch sehr, sehr, sehr hitzig aufgefasst worden in den USA. Und jetzt hat Ron Howard, also der Regisseur von Rush unter anderem, dieses Buch verfilmt mit Amy Adams, mit Glenn Close, also mit richtig guten Leuten. Und der Film war im Vorfeld auch klar bei der Besetzung Oscar-Kandidat und bei der Vorlage. Also man hat sich da schon sonst was ausgemalt. Das Problem ist nur, dass Ron Howard aus dieser Geschichte den ganzen Dreck und den ganzen Schmutz und den ganzen Charakter herausgenommen hat und jetzt eine schön ausgeleuchtete, sehr kurzweilige, sehr unterhaltsame Studie von einer White Trash Familie erzählt hat, die alles ist, aber definitiv nicht unangenehm. Und es wird das Schicksal einer Geschichte erzählt, wo permanent irgendwelche toxischen Konflikte existieren. Es geht um Alkoholmissbrauch, um Drogenmissbrauch, um Kindesmisshandlung, psychische und physische Gewalt. Permanent wird irgendwie, es wird nur geschrien in dem Film. Man fragt sich permanent, was hält diese Familie zusammen? Und im Buch wird auch erklärt, was diese Familie zusammenhält, weil es da eben nicht nur um die Konflikte geht, die im Film abgehandelt werden. Also im Film hangelt sich wirklich die Handlung von einem Konflikt zum nächsten. Und im Buch nimmt man sich aber eben auch die Zeit, um mal das dazwischen zu beleuchten und zu erklären, ja, die haben ganz viele Probleme in der Familie und trotzdem halten sie eben zusammen, weil dieser Zusammenhalt, dieser Ausgeschlossene, ja, sehr groß ist. Und wo kommt der her? Das wird im Buch erklärt, im Film nicht. Und da fragt man sich, ich soll allen Ernstes mit einer Hauptfigur mitfiebern, die von Großmutter und Mutter permanent, ja, misshandelt wird, auf psychische und physische Weise auch. Und am Ende soll diese Figur noch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie überlegt, sich von der Familie loszusagen. Das ist so die Quintessenz der Verfilmung. Und man fragt sich, wie zum Teufel, die Drehbuchautorin hat Shape of Water und einige Game of Thrones Folgen gemacht. Und komisch, da sind so viele Zutaten, die einen guten Film versprechen. Und am Ende kommt dann sowas bei raus, wirklich, was sich wirklich total in 2 Stunden total locker weggucken lässt, was super aussieht. Man denkt, da will ich unbedingt in Urlaub hinfahren. Und es ist wirklich so, jedwede Ecken und Kanten der Verfilmung irgendwie des Romans abgeschliffen zugunsten eines Armutspornos, der aber ja unfassbar kitschig und eben Hollywood-esk ist, was überhaupt nicht passt, und der wird ganz böse abgewatscht und ich kann es total verstehen. Was aber, das sage ich an dieser Stelle, weil wir ja später noch über die besten langweiligen Filme sprechen wollen, wenn wir es schaffen. Was man dem Film halt nicht vorwerfen kann, ist, dass er langweilig ist. Er ist quasi das genaue Gegenstück zu die besten langweiligsten Filme, die schlechtesten kurzweiligen Filme.
Ja, das ist.
Da geht's auch.
Das machen wir als nächstes. Schlechtesten
kurzweiligen Filme. Ja, weil den kann man super gut weggucken und irgendwie, der geht 2 Stunden und ich hatte das Gefühl, der ist nach einer halben Stunde vorbei, so, also im positiven Sinne. Und es ist so eine Sache, die muss man dem Film gleichzeitig zugute halten. Also ja, man verschwendet zwar Zeit an den schlechten Filmen, aber es ist gefühlt wenig.
So. Das klingt auch, was du geschildert hast, alles wie so eine Produzentenentscheidung, was ich mir aber eigentlich bei so einem Regisseur gar nicht vorstellen kann,
dass
Ron Howard sich großartig von irgendwelchen Produzenten reinsprechen lässt. Ah, du nix doch.
Ron Howard ist ein Arbeiter.
Also ich sag mal so.
Auftrags-Regisseur.
Solo. Sorry. Ich meine wirklich, dem sagst du, ey, mach das bitte so, und er macht's dir so. Hm. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht war es auch seine Intention, das so zu machen? Keine Ahnung.
Naja, es ist ja so, was halt komplett rausfällt, ist wirklich der ganze, wenn man ihn überhaupt so nennen kann, politische Subtext. Weil wie gesagt, das Buch ist überhaupt nicht politisch. Das wurde erst im Nachhinein durch die Deutung so und auch durch die Trump-Wahl eben. Aber es gibt natürlich im Buch die Beobachtung, dass wirklich in dieser Gegend, wo die wohnen, dass ganz viele Leute oder die meisten Leute da auf Essensmarken angewiesen sind, dass alle Leute nach und nach ihren Job verlieren. Das betrifft auch diese Familie. Und all das findet in dem Film aber nicht statt. Also man hat eine einzige Szene, wo man sieht, wie die Großmutter eine Essensmarke irgendwie abgibt und dadurch Essen bekommt. Und das wird dann auch wieder sofort genutzt, um eine Szene in Gang zu setzen mit mega ikonischer Musik von Hans Zimmer. Und wir sehen so eine Szenenmontage, wie plötzlich aus dem Jungen, der sieht das und auf einmal strengt er sich an in der Schule und kriegt plötzlich Einsen ohne Ende. Also das ist eine ganz, ganz komische Angelegenheit. Aber wie gesagt, es macht mehr Spaß, den Film zu gucken, als es auf jeden Fall angemessen ist bei dieser Handlung. Und wie gesagt, ein Pendant zu der Kategorie, die wir später haben, den habe ich gesehen. Und komplett anderes Kaliber. Ich gucke mir momentan die Netflix-Serie Über Weihnachten an mit Luke Mockridge in der Hauptrolle. Hat drei Episoden, 45 Minuten ungefähr. Es ist alles durchaus, ja, es ist alles sehr hölzern inszeniert und das legt sich dann auch auf das Schauspiel nieder und man merkt so irgendwie, es kommt alles nicht so richtig aus dem Quark und die Dialoge ist immer dieses typische Schuss-Gegenschuss-Gedöns und das ist eigentlich super schade, weil...
Das klingt so, sorry für die Unterbrechung, das klingt so, wie ich mir deutsches Fernsehen vorstelle.
Ja, das ist halt leider so ein bisschen das Problem. Aber was man der Serie wiederum zugute halten muss, ich habe jetzt 2 von 3 Folgen gesehen, ich bin ganz überrascht, trotz dieser doch eklatanten Inszenierungsschwächen, dass die Serie das schafft, dieses Flair, dass die Weihnachten, dass das ja schon der Titel verspricht, dieses Über Weihnachten, man fährt über Weihnachten zurück zur Familie, dass die das schafft, dieses Weihnachtsflair zu transportieren. Trotz, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie gut die Serie sein könnte, wenn sie handwerklich einfach besser wäre, so. Und leider ist Luke Mockridge auch nicht der allerbeste Schauspieler.
Ist sie dann wenigstens lustig?
Sie ist lustig und sie ist wirklich gut beobachtet. Also es ist wirklich
dieses... Ja, aber das ist, glaube ich, das Ding, ne? Sie ist lustig aufgrund der Beobachtung.
Ja, genau.
Weil sie halt irgendwelche Gags generiert, die halt wirklich... Ja, zum Schenkelklopfen sind.
Oder? Das stimmt, genau. Und es ist halt wirklich dieses Typische, man fährt zurück zur Familie und ja, auf der einen Seite freut man sich auf Weihnachten, auf der anderen Seite kommen da eben die ganzen totgeschwiegenen Konflikte der letzten Monate hoch, wenn man sich nur 1-2 Mal im Jahr irgendwie trifft. Und
aber
ja,
das ist doch dann also, auch schon wieder etwas, was man jetzt halt auch schon...
Ja klar, hat man schon oft gesehen, aber es ist, und die Serie ist auch durch und durch eine Entstehung oder man merkt ihr durch und durch das Entstehungsjahr 2020 an. Also es ist halt wirklich, es passt 1:1 zum Zeitgeist heute, nur Corona findet nicht statt, weil gedreht wurde, glaube ich, im März hatte ich irgendwie geguckt, da hatte das noch keine Rolle gespielt. Aber also wie gesagt, man kann sich auch die ganzen alten Weihnachtsfilme angucken, aber das ist mal wirklich eine kurzweilige, sympathische Angelegenheit, die aber handwerklich definitiv besser sein könnte.
Ja, ich habe halt einmal kurz reingeguckt und dass dieses eine Gespräch, wenn sie ihn wieder auf seine Freundin ansprechen.
Ja, ja, ja.
Und da ist, weiß ich nicht, da war mir Herr Mockridge nicht der richtige Schauspieler dafür, für diese Art und Weise.
Aber ich glaube halt, es liegt auch wirklich viel an der sehr angestaubten Inszenierung.
Also, ja, das ist echt.
Wer heutzutage halt wirklich noch diese, das ist wirklich, das ist fast Soap. Qualitäten.
Ja. Ist das so schade?
A redet, deshalb ist die Kamera auf A. Ja. B redet, wir schneiden so B um. A guckt kurz.
Eine klare Bildsprache ist ja nicht verkehrt, aber ne, so ein bisschen hier und da mal anpfeffern oder vielleicht auch mal ein bisschen Eleganz reinbringen, das ist ja dann auch, sag ich mal, so eine Sache.
Gerade wenn man die Mittel anscheinend ja auch von einem Netflix bekommt, ich habe schon das Gefühl, dass die bei einigen Produktionen sehr viel Freiheit in einem lassen und das hört man ja auch immer mal wieder. Und da sind ja auch gute Leute hinter den Kulissen am Start. Dann ist es schade, dass es irgendwie nicht so, dass es ja angestaubt wirkt.
Ja, aber wie gesagt, ich finde, man kann die sich, ich glaube, das ist gerade sowas, dass man sich tatsächlich auch mit der Familie ganz gut angucken kann.
Vermutlich, und, ja. Wahrscheinlich ist das genau dieses leicht verdauliche Programm, was momentan sehr gut läuft. So, jetzt sag mal schnell, was du noch.
Genau, ich fasse mich ganz kurz. Ich wollte eigentlich diesen Come and See, der da steht, mir anschauen, weil ich den in der Blu-ray-Fassung, die jetzt neu rausgekommen ist, neu restauriert, geholt habe. Da sieht man es. Und was ein schönes Cover auch. Und ich habe sehr viel über diesen Film gehört. Antikriegsfilm, mehr oder weniger.
Jo.
Aber wie gesagt, ich kann darüber nicht reden, weil ich noch nicht gesehen habe. Stattdessen habe ich den Ultimate Cut von Watchmen geschaut. Zum ersten Mal den Ultimate Cut. Der geht ja 3,5 Stunden und dann denkst du dir erst so, 3,5 Stunden.
Oh Gott, das ist mit hier Black Freighter, Tales of the Black
Freighter. Genau. Drin, ne? Wo man lange Zeit sich denkt, was soll das eigentlich? Wirkt nicht ganz so organisch da drin. Also es sind so comichafte Szenen von einer anderen Geschichte eigentlich. Zum Schluss macht's aber Klick und ich habe schon zum Schluss kapiert, warum das da reingezwängt wurde. Ich bin nur nicht ganz glücklich über die Stellen, wo es reingezwängt wurde. Weil manchmal gab es dann so Szenen, wo ich dachte, ich will eigentlich sehen, wie es jetzt da weitergeht. Aber dann schneiden sie halt zu dieser comichaften Geschichte. Letztendlich muss ich aber sagen, 3,5 Stunden klingt nach sehr viel. Hat sich angefühlt wie 2 Stunden, ohne Scheiß. Also ich war so glücklich damit. Und es war auch noch mal im Zuge von der Watchmen-Serie ganz schön irgendwie, auch wenn das nicht direkt miteinander zusammenhängt. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer da Bock drauf hat. Dankeschön an Wirt auch, der mir die Blu-ray ausgeliehen hat.
Im Comic ist es ja so, dass diese Black Freighter-Geschichte von einem Jungen gelesen wird, in einem Comic. Also im Comic liest ein Junge einen Comic über diese Geschichte.
Ja, im Film ist es ja auch, dass der Junge den Comic liest. Also da ist ein Junge an so einem Comic-Heft-Laden, so rum. Und der guckt da immer wieder rein. Also sie haben es schon auch übernommen. So.
Okay, ja.
Aber dieser Junge bekommt halt keine eigene Story
mehr. Ich habe den Ultimate Cut, den gab's ja, den gibt's ja schon ewig. Der ist jetzt nur endlich noch mal wieder nach Deutschland gespielt worden durch eine Neuauflage. Und wir konnten den ja damals nur auf Englisch gucken, weil es den, glaube ich,
in dieser fetten Box gab.
Wo es dann halt auch den Comic dann mit dabei war. Und da habe ich so lange nachgesucht, die wollte ich unbedingt haben. Eddie hat die schon sehr früh gehabt. Ich hatte nur den Director's Cut. Und dann gab es ja noch Tales of a Black Freighter, gab es ja dann als Einzelfilm.
Ah, ja, Alvi meinte auch, dass der wohl als Einzelfilm nicht so geil funktioniert.
Nee, funktioniert auch nicht. Ah. Funktioniert auch nicht. Also ich meine, du kannst dir angucken und denkst dir dann so ein bisschen die Brücken zu eben der Hauptgeschichte so. Aber wirklich, ja, wirklich so ergiebig finde ich den auch nicht. Mhm. Und es gab noch diesen Under the Red Hood. Ist der, glaube ich? Ist der so? Oder Under the Hood?
Ja, Under the Hood. Under the Red Hood ist ja.
Ja, genau. Batman, aber Under the Hood hieß der, glaube ich. Das war so eine Pseudo-Mockumentary, die da irgendwie auch nochmal Teil des Universums ist, was der.
Liegt auch im Hintergrund in einer Szene.
Genau. So. Ja.
Das habe ich gesehen und dann würde ich nur ganz schnell sagen, natürlich gucken gerade alle auch Mandalorian, ich werde nichts dazu sagen, weil du noch 2 oder 3 Folgen noch nicht gesehen hast, aufgrund des ganzen Stress. Ich sag dir nur viel Spaß. Und im Zuge von Mandalorian habe ich einfach Rebels endlich mal weitergeschaut, weil ich irgendwann inmitten der 3. Staffel aufgehört habe. Und Leute, wenn ihr Bock auf mehr Star-Wars-Content habt, ich weiß, das sieht alles total kindlich aus. Der Stil spricht nicht jeden an. Und ich habe da auch meine Probleme gehabt bei beiden Serien. Und verstehe auch nicht, warum die so aussehen, weil die Themen doch teilweise sehr düster sind. Und es Szenen gibt oder Folgen gibt, wo natürlich auch ein Darth Maul eine Rolle spielt und so. Und wo du denkst, alter Schwede, das ist eigentlich an ein Erwachsenenpublikum gerichtet. Und ich hole da gerade sehr viel raus, was Star Wars in den letzten Jahren für mich nicht so erreicht hat. Das kommt tatsächlich bei Rebels, bei einer Animationsserie vor. Und kann ich wirklich jedem empfehlen. Gibt's natürlich auch bei Disney Plus. Und erklärt auch viele Dinge, die man sonst vielleicht bei Mandalorian nicht rafft. Also es gibt Folgen, die sich nur um die Mandalorianer und den Hintergrund von Mandalore drehen. Da checkt man viel mehr, was Mandalorian angeht. Genau, das war so das, was ich zuletzt gesehen habe.
Obwohl, ich meine, ich habe ja die ersten 3 Folgen jetzt gesehen von der 2. Staffel. Aber das fand ich schon interessant zu sehen, dass da jetzt auch gewisse Gegenströmungen oder andere Strömungen innerhalb der Mandalorianer existieren.
Ja, und
sowas. Also, dass es mehrere Wege gibt, mehrere Ways.
Und sowas wird dann vielleicht auch bei Mandalorian nicht allzu sehr erklärt, weswegen ich auch die Kritik verstehe, dass viele das doof finden, dass man dann erst Rebels gucken muss, um gewisse Charaktere, Namen und so zu raffen.
Ey, come on. Da ist eine Frau. Die hat so eine Rüstung an, die hat Gefolgsleute, die ist gut im Kampf. Was muss ich wissen?
Ja, aber gerade in der neuen Folge, ich glaube, du hast ja mitbekommen, wer da drin ist.
Ja, ja, ja.
Wenn du den Charakter, wenn du dazu keinen Bezug hast.
Ja gut, wenn du dazu keinen, verstehe ich.
Der die Folge dann vielleicht mehr mag, weil diese Figur gut umgesetzt wurde oder so.
Ja, das verstehe ich. Aber ja, gut, man kann sich auch trotzdem damit anfreunden und kann dann sagen, okay, dann versuche ich doch jetzt mal rauszufinden, warum plötzlich alle so ein Buhai um diese Figur machen.
Genau. Aber mehr zu Mandalorian dann bestimmt, werdet ihr bestimmt nächstes Jahr bei Bada Binge drüber reden.
Ja, oder vielleicht noch dieses Jahr. Oder genau. Also ich meine, wir werden vielleicht noch dieses Jahr über Mandalorian reden. Sagen wir es so. So, dann gehen wir mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit weiteren Streaming-Tipps.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frischem Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Sandro und mit mir. Ja, und mit ein paar Streaming-Tipps. Als allererstes in Form von Streamcastle. So, haha. Wir haben uns gedacht, was können wir machen in puncto Streamcastle? Und dann sind mir ein paar Filme aufgefallen, wo ich gedacht habe, ach, guck mal, der ist da, der ist da. Ja, der ist da. Der ist nicht so geil, aber irgendwie.
Warum hast du den früher? Ich habe einen guten Film mitgebracht.
Nein. Ich meine jetzt gesprochen, metaphorisch gesprochen auf die Filme oder auf das Angebot, was ich da gesehen habe. Und dann so Sachen, so, weiß ich nicht, sowas wie Taran und der Zauberkessel. Das ist so ein Film, den habe ich im Kino gesehen und für mich war das damals ein Riesending. Ja, für mich war das ein Riesending. Ich habe erst dann nach irgendwie realisiert, für kaum einen anderen war das ein Riesending. Hm. So, ja, also der war einfach nicht so in der Wahrnehmung wie ein, weiß ich nicht, Susi und Strolch, wie ein Bernhard und Bianca.
So ging's mir bei Die Hexe und der Zauberer. Denen ist ja, glaube ich, ein ähnliches Schicksal eigentlich widerfahren, oder?
Na, aber, also das weiß ich nicht.
Also ich glaube, Taran ist hier und Hexe und Zauberer ist schon hier oben.
Genau, genau.
Aber
genau.
Trotzdem ist bis Bambi, Aladdin genau, ist noch genau. Eine ganz ziemlich
auf jeden Fall, breite auf jeden Spanne. Fall. Hexe und der Zauberer wäre auch so ein Beispiel. Den habe ich früher wirklich sehr gern geguckt.
Ich mag den auch.
Und ich habe den echt immer gern, also wirklich, das war für mich einer der großen Disney-Filme.
Ja, für mich auch.
So, ja. Aber wenn man sich jetzt mal so dann die Geschichte anschaut und auch wie die Wahrnehmung so war, dann war das eben nicht einer der großen.
Es gibt schon unterschiedliche Filme, die da untergehen. Also aus meiner Generation wäre es sowas wie Cap und Capper, den ich damals zwar auf VHS-Kassette hatte, aber der, wenn man heute über Disney-Filme und Zeichentrickfilme nachdenkt, vielleicht nicht in den ersten 20 Filmen erwähnt wird.
Genau, genau. Cap und Capper auch ein Film, der mir das Herz gebrochen hat. Ja, und beim Durchstöbern des Angebots bei Disney habe ich dann irgendwie auch ein, zwei Filme entdeckt, wo ich gedacht habe, geil. Da will ich eigentlich mal wieder drüber reden. Und deswegen habe ich die beiden hier gefragt, ob sie halt auch so Filme finden. Und die haben tatsächlich zwei, drei Filme gefunden, wo ich gedacht habe, ja, stimmt. Die waren hier noch nie groß Thema, wenn ich mich so recht erinnere an die letzten 323 Folgen. Und ich glaube, wir haben auch sonst nie so groß drüber gesprochen. Zum Beispiel über Antjes, sag ich mal, ausgegraben Tipp.
Genau, ich sag einmal, ich hatte erst überlegt, ob ich tatsächlich Hexe und der Zauberer nehme. Hab dann aber gedacht, eigentlich ist der so in der Wahrnehmung präsent. Wirkt ein bisschen ironisch im Hinblick darauf, was ich am Ende wirklich genommen habe, aber das hatte dann nochmal einen anderen Grund. Welchen ich nämlich eigentlich sehr gerne genommen hätte, den es aber nicht bei Disney Plus gibt, und das ist jetzt, an dieser Stelle möchte ich das mal nutzen als Appell, bitte diesen Film endlich dazu zu nehmen. Es gibt eine Dokumentation, die habe ich als Kind sehr, sehr geliebt. Die hieß Chanda, der schwarze Leopard. Ich weiß nicht, ob euch beiden das was sagt, weil das ist. Meine Mutter hatte das als aufgenommene oder hatte das als Videokassette aufgenommen vom Fernsehprogramm. Und diese Doku begleitet einen schwarzen Leopard auf Ceylon. Und ich habe das Einzige, was ich online gefunden habe, ist eine nicht sehr vertrauenserweckend aussehende Kopie einer italienischen Version dieses Films mit selbst ausgedrucktem Cover für 40 Euro oder so.
Aber jetzt muss ich noch mal kurz fragen: Ein schwarzer Leopard.
Genau. Und es ist die Geschichte dieses, er wird verfolgt quasi auf seinem Lebensweg und auch wie er ein Weibchen kennenlernt und wie er sich halt durch Ceylon schlägt, durch den Dschungel und ja. So.
Ich bin durch Black Panther so ein bisschen durcheinander gekommen, wie da halt die einzelnen, weil das Ding ist ja, glaube ich, ein Black Panther ist ja nur dann ein Panther, wenn er schwarz ist.
Ja.
Und ich glaube, wenn er nicht schwarz ist, ist er ein anderes, wird er anders genannt.
Aber ist es denn das gleiche Tier, die gleichen?
Ja, und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Also, wenn ich das richtig entdröselt habe damals zum Start von Black Panther, ja, dann war das doppelt gemobbelt. Das war wie nasses Wasser. Verstehst du, was ich meine?
Ich meine auch, ja.
Ja.
Beim Leoparden wiederum gibt es mehrere. Es gibt den schwarzen, es gibt.
Und es gibt auch Schneeleoparden.
Die sind weiß und ich glaube, typische Farbe ist halt hellbraun mit schwarzen Punkten, weil die kommen in dem Film auch vor. Das ist alles, was ich noch weiß. Jedenfalls, ich habe diese Doku wahnsinnig geliebt. Und es, soweit ich, und ich weiß, dass im Abspann war immer das Disney-Schloss drin. Mit Buena Vista International. Ja. Das heißt, das gehört irgendwie dazu. Und Das wäre so toll. Da bitte, bitte, bitte.
Da musst du alle Filme durchgehen, die von Buena Vista jemals irgendwie veröffentlicht wurden.
Naja, das als Tipp, der niemandem was bringt, weil man kann den nirgendwo gucken, den Film.
Aber ging der Film dir ans Herz?
Sehr.
Ja?
Ja. Und da war auch, glaube ich, gar nicht so unbedingt für Kinder geeignet, weil es gibt in dem Film eine Szene, in der ein Leopard, nicht der Hauptleopard, nicht Chanda, sondern ein anderer Leopard, einen Menschen angreift. Was auch relativ, wird vom Fahrrad gerissen und wird relativ
Chanda
plastisch bitte dargestellt, dass der diesen Menschen angreift. So. Also ich weiß nicht, was das war. Es war, wie gesagt, es war eine Disney-Doku und ja, es gibt sie nirgendwo, es bringt euch nichts, dass ich darüber rede. Aber vielleicht kennt ihr ja
irgendjemand. Ey, wenn die jemand findet, dann könnt ihr das Antje natürlich.
Ja, ich bin bereit, mehrere Euro zu zahlen.
Ja, gut.
Aber was ich eigentlich ausgesucht habe, ist ein Film, den ich vor ein paar Wochen einfach so mal wieder geguckt habe, nach 10 Jahren das erste Mal, nämlich Pocahontas. Einer meiner absoluten Lieblings- Disney-Filme, mit dem ich auch so kindheitstechnisch sehr viel verbinde, weil ich hatte früher sowohl die Videokassetten als auch die Hörspielkassetten und habe die sehr viel gehört und deshalb kann ich die meisten alten Disney-Filme alle wirklich noch Wort für Wort mitsprechen und Pocahontas gehört mit zu meinem Lieblings-Disney-Film, der ja immer gerne als Blaupause für diese ganzen Avatar und all diese zwei Kulturen treffen aufeinander.
Weil die Geschichte ist halt uralt, ne?
Ja, ja, eben, die Geschichte ist so alt. Ich glaube, wie war das? Der mit dem Wolf-Tanz ist ja auch, geht ja auch in die Richtung und so weiter. Und ich kenne aber, also für mich war das wirklich das erste oder die erste Begegnung mit dieser Art Stoff einfach, weil ich war 6 vielleicht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und wenn ich den so mit erwachsenen Augen gucke, dann denke ich mir doch, das ist aber teilweise ganz schön harter Tobak, der drin vorkommt.
Ist
also
ich mein, oft bei Disney-Filmen.
Ne? Also ich meine, das ist ja jetzt alles nun nicht grafisch und da wird jetzt auch kein Mensch von einer Raubkatze vom Fahrrad gerissen und aufgefressen so. Aber die Themen, die da angesprochen sind, finde ich generell im Disney-Kosmos sehr erwachsen und auch nicht für kleine Kinder geeignet. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich mit 6 Jahren nicht alles verstanden habe, was in dem Film vorkommt. Aber ich meine, als kleines Kind hat man da halt den Waschbären, man hat den Kolibri.
Ich wollte gerade sagen, man hat den Waschbären, der war für mich auch so ein Fixpunkt in dem Film. Ja. Ich habe den, glaube ich, auch echt, ich glaube, ich kann nicht lügen. Ich habe den nur einmal gesehen, wenn überhaupt.
Ich glaube, das ist aber auch die Kunst, bei Zeichentrick- oder Animationsfilmen beide einfach abzuholen, sowohl Kinder als auch Erwachsene, was Pixar halt zuhauf schon getan hat und immer wieder beweist so, aber ey, ich meine, selbst König der Löwen ist, also da wirst du halt mit dem Tod direkt konfrontiert als Kind.
Ja.
Und wir können alle durchgehen, glaube ich, von den Filmen, da ist immer irgendwas drin, wo du denkst, na, das ist vielleicht nicht unbedingt Kindermaterial.
Ja,
aber sie schaffen es halt, das immer wieder, gerade mit so einer Figur, wie jetzt den Waschbären, bei Mulan ist es irgendwie der Drache oder so, das zu verkindlichen. So.
Auf der anderen Seite, ich meine, ja, die Disney-Filme haben ihre kleinsten Zuschauer schon immer mit Tod konfrontiert. Ob es jetzt nun Bambi war, ob es jetzt Schneewittchen, wer ist denn da gestorben?
Die Mutter.
Welche Mutter?
Die stirbt doch an einem Apfel, oder nicht?
Du meinst Schneewittchen.
Schneewittchen beißt in den Apfel.
Nee, Apfel, ja, Schneewittchen selbst.
Ja, aber die wird doch dann geknutscht und dann ist alles wieder gut.
Ja, aber für eine kurze Zeit bist du,
also beziehungsweise,
ist
halt
verreckt, so, denkst du.
Wie ist es im Original? Das Ding fällt runter, der Sarg fällt runter und dadurch fällt ihr der Apfel aus dem Mund, ne? Oder irgendwie so.
Also Wachküssen ist Dornröschen auf jeden Fall.
Nächstes Mal bringe ich Schneewittchen mit hier.
Aber Schneewittchen, Moment, Schneewittchen beißt in den Apfel und dann daran, sag ich mal, verendet sie oder beziehungsweise fällt in einen tiefen Schlaf, sag mal so. Und weil, wird da nicht der Sarg fallen gelassen und dadurch fällt
der Apfel wieder raus? Im Original kann sein, aber ich glaube tatsächlich, es gibt diese Kussszene auch bei Schneewittchen. Ich glaube, die wird auch wach geküsst.
Ja, ne?
Bin nie gesehen.
Märchen, oh Gott. Ja, Pocahontas.
Ich wollte nur sagen, als man den Trailer gerade noch gesehen hat, wie schön einfach dieser Stil auch ist. Also das ist natürlich Geschmackssache, aber ich habe allein aufgrund des Stils, dieses alten Disney-Animations-, also Zeichentrick-Stils, direkt wieder Bock, den zu gucken. Und die gehen auch alle nicht lang, oder?
Der geht 80 Minuten, glaube ich. Und was man halt hat, ich weiß, du bist jetzt nicht so mit der Qualität, mit der Musical-Qualität dieses
Films. Ich mag den Song. Dieses da-da-da-da-da-da.
Also alle Songs in dem Film sind halt wirklich wahnsinnig gut produziert und passen hervorragend da rein. Und da ist es dann halt eben auch so, was ich neulich an einem anderen Film, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, kritisiert habe, das macht der halt nicht wie so ziemlich die meisten Disney-Musicals. Wenn hier gesungen wird, dann haben diese Songs Inhalt, die die Handlung ergänzen. Es wird nicht einfach nur gesungen, um das Singen zu, sondern in den Songtiteln wird Handlung transportiert. Und das ist so die, die Königsklasse irgendwie. Und ich finde den immer noch wahnsinnig gut, ist nach wie vor einer meiner Lieblings Disney-Filme und ich kann ihn immer noch mitreden.
Aber er wird auch nicht wirklich häufig so genannt. Ne? Also er kommt zum Zuge vielleicht, aber das hat dann eher was mit der Ausgangsgeschichte zu tun, wenn du halt über diese ganzen
Klone redest. Ja, er wird immer als Referenz herangezogen.
Genau, er wird immer als, also,
und selbst wobei er ist jetzt, ja nicht die Referenz.
Genau, wobei also, ich dann nicht sagen würde, dass man jetzt sagt, okay, die beziehen sich jetzt auf den Disney-Film, sondern die beziehen sich auf die Pocahontas-Geschichte.
Genau, ja.
Und ja, trotzdem, also wenn, dann wird es halt immer da in dem Zusammenhang mitgebracht. Aber ansonsten redet man über den Film eigentlich nicht. Was ich erstaunlich finde, jetzt so gerade noch mal, wo ich das gesehen habe in dem Trailer, ich finde schon, dass der schon einen Schritt weiter geht in Sachen Oberfläche und Farben. Weil wenn ich mir so, wenn ich so überlege, was danach oder was davor kam, das war alles noch eine kleine Spur detaillierter, noch ein bisschen feiner. Und hier gibt's viel größere Flächen, die von Farben einfach nur bedeckt sind. Und nicht so viele Konturen, nicht so viele kleine Schraffierungen.
Das hat man bei dem Wasser zum Beispiel.
Genau.
Ist wirklich einfach nur
blau. Da ist der Stil, da sticht der schon raus, würde ich sagen. Also er sticht einen Tick raus. Man sieht natürlich sofort, das ist ein Disney-Film, allein anhand des Waschbärens. Also ich würde keinen Zeichentrickfilm, also wenn so ein, wenn der Waschbär zu zeigen, ja, würde ich sagen, sofort sagen, das ist ein Disney-Film so, ja. Und das ist eine Disney-Figur. Aber trotzdem finde ich, die Animation und die Gestaltung von dem Pocahontas-Film ist schon eine andere als ziemlich viel, was davor war. Und ja, schon so, so gesehen die Ursuppe von dem, was dann noch kommen sollte. Wenn man sich dann halt mal sowas wie die Kühe sinnlos anguckt.
Oder? Ja, aber ich
Mulan
ich halt,
ist ja auch ziemlich
anders. Ja, oder genau, ja, Mulan ist auch so, so aber groß.
Woran ich mich halt immer noch, oder woran ich immer noch denken muss, wenn ich an Pocahontas denke, ist, meine Eltern früher oder meine Mama hat immer die Filme ausgesucht, die sie mir als Kind gezeigt hat. Das waren hauptsächlich Disney-Filme, aber auf Pocahontas hat sie sehr, sehr lange gewartet, weil sie mir irgendwann mal erklärt hat, weshalb sie Pocahontas nicht so mag. Sie fand, ja, das ist doch der Film mit dem sprechenden Baum, ab da wurden Disney-Filme unrealistisch. Ich meine, das war ja nach sowas wie Schneewittchen. Und ich meine, in jedem Disney-Film reden die Tiere, aber wenn ein Baum spricht, das ist zu viel.
Was sagt sie denn zu Guardians of the Galaxy?
Das will ich lieber nicht wissen. Aber das war immer noch der Grund. Ja, den wollte ich dir so lange nicht zeigen, den fand ich doof, weil da spricht der Baum.
Witzig.
Naja. Aber ich, wie gesagt, ich mag den immer noch sehr und im Gegensatz zu vielen anderen Filmen hat der für mich überhaupt nicht an Reiz verloren, eher im Gegenteil. Also ich, der gewinnt durch das Mitbekommen von den erzählerischen, komplexeren Themen oder komplexeren Zwischentönen, meiner Ansicht nach.
Gut, Sandro.
Ich habe einen Film mitgebracht, der ein Football-Film ist und den ich immer wieder gucken kann, um ehrlich zu sein, und den ich auch, bevor ich Football geschaut habe, schon verstanden habe. Aber jetzt noch viel mehr, naja, also es ist ja manchmal so, Football ist halt weird, aber jetzt kann ich den noch viel mehr wertschätzen, gerade auch in den Zeiten, in denen wir leben, und zwar gegen jede Regel, aka Remember the Titans.
Denzel.
Mit Denzel Washington. Nicht nur mit Denzel, sondern auch mit Ryan Gosling, einem sehr jungen Ryan Gosling.
Und hier Ethan Suplee und so, ne? Ist auch mit dabei. Also, das ist ein ganz guter Cast, ne?
Ja, weil.
Bill Patton, glaube ich.
Weil's Turn Donald, aus Donald Faison aus Scrubs, der ist auch am Start. Einer seiner bekannteren Filme eher. Natürlich sind das alles neben Denzel Nebenrollen, weil da einfach sehr viele Menschen auftauchen. Es geht um zwei Football-Teams, die zusammengeführt werden. Ein weißes Team und ein schwarzes Team. Denn Denzel Washington führt ein Trainingscamp. Und diese beiden Teams sollen zusammengeführt werden. Und das führt natürlich zu Konflikten und rassistischen Aussagen und all dem. Und Denzels Aufgabe ist es letztendlich, diese Teams zusammenzuführen. Und man kann diesen Film vielleicht auch, weil der dann so ein paar plumpe Aussagen hat, als plump bezeichnen. Aber in meinen Augen ist es ein Film einfach mit einer guten Botschaft. Es fällt dann sowas wie, ihr habt der Stadt gezeigt, dass nur der Charakter eines Menschen entscheidend ist und nicht seine Hautfarbe. Und das sagt eigentlich alles darüber aus, weil
das ist Hayden Panettiere, ne? Die Kleine. Die ist so nervig, die ist so scheiße in dem Film.
Und weil der Film natürlich einfach zeigt, hier ein Dicker ist natürlich auch dabei, dass es scheißegal ist, nicht nur im Sport, sondern generell, ob du jetzt irgendwie schwarz, weiß, schwul, whatever bist, dass man halt einfach Mensch ist. Und letztendlich es ist einfach schön zu sehen, diese Reise, wie sie wirklich zusammengeführt werden. Sie gehen dann feiern und plötzlich setzt sich der Weiße für den Schwarzen ein oder sowas, ne? Und sie leiden gemeinsam mit der Zeit, sie feiern gemeinsam. Und das ist einfach ein absoluter Feel-Good-Film mit aber auch hier und da harten Momenten. Und irgendwie hat er alles. Der hat eine gute Geschichte, der hat einfach nachvollziehbare Charaktere, der hat Drama, der hat ein bisschen Sport und so Trainingssequenzen und so ein Zeug. Schöne Beziehungen. Und es gibt auch tatsächlich relativ viele Lacher. Also in meiner Meinung ist da sehr viel dabei. Auch ein kurzweiliger Film. Und ich mag den total gern. und kann den wirklich immer wieder schauen.
Hey, ich guck den auch gern. Der ist einfach. Ja,
der und ist wahrscheinlich, einfach erzählt, genau.
Wahrscheinlich ist der, heutzutage kann man den wahrscheinlich noch irgendwie stärker auseinandernehmen mit einem gewissen Verständnis, was man sich über Jahre anarbeitet hat. Und trotzdem, ich guck den gern. Ja, weil ich mag aber, Entschuldigung, ich mag halt auch, was du hervorgehoben hast. Ich mag dieses zwei Gegensätze finden zueinander. Weißt du, diese beiden Teams so gesehen, die halt erst sich überhaupt nicht leiden können und dann aber halt im Dreck fressen irgendwie zueinander finden und Gemeinsamkeiten irgendwie entdecken. Und da gehe ich mit.
Und ich würde halt trotzdem sagen, dass es nicht einfach nur ist, es gibt zwei Seiten irgendwie, ne? Irgendwie die Schwarzen sind die Guten und die Weißen sind die Bösen. Sondern innerhalb der Teams gibt's halt auch nochmal Konflikte und innerhalb der Teams gibt's total unterschiedliche Charaktere. Und das zeigt halt einfach, dass dieser Film eben nicht nur total plump ist, sondern viele Seiten irgendwo abdeckt. Und
er ist schon ein bisschen viel gut, ne? Also ich meine, man muss es auch schon so benennen.
Ja, es gibt auch eine harte Szene, aber an sich durchgehend ist der viel gut. Gerade mit dem Ende so, ja, ne? Ja. Alle finden zusammen und bla. Aber das ist meine Empfehlung. Ich mag den total gern. Und mir fallen auch nicht so viele bessere Filme ein, die das Thema Football haben. Draft Day fand ich noch ganz cool. Was findest du noch cool?
An jedem verdammten Sonntag?
Okay. Nicht so viele, habe ich gesagt.
Ich mag auch Mean Machine. Also beziehungsweise gegen den Adam Sandler im Knast-Football.
Wo auch die Wrestler hier Goldberg und so.
Ja, sind. Den fand ich cool. Ja, ich mag den.
Kann man sich einmal angucken und der ist kurz. Aber den kann ich nicht immer wieder gucken. Der ist so durchgehend viel gut. Der andere ist, der hat viele dumme Szenen.
Aber Any Given Sunday zum Beispiel kann ich immer gucken.
Ja, ja, klar.
Finde ich gut.
Der ist vielleicht noch ein bisschen besser als gegen jede Regel, ja.
Und sie nannten ihn Mücke. Kann ich auch immer wieder gucken.
Mit was ist das nochmal? Achso, der Bud Spencer-Film. Den habe ich vielleicht noch nie gesehen, weiß ich nicht.
Antje, was wolltest du sagen?
Zwei Sachen, wo du gerade meintest, das mit dem Auszählen. Das geht ja, hat man ja mittlerweile so ein bisschen, all Filme mit dieser Thematik neigen ja gerne dazu, so in den 80ern, 90ern, 2000ern stecken zu bleiben von der Botschaft, obwohl man, was du gerade sagst, eigentlich mittlerweile eher weiß, wie man solche Themen verpackt. Ich muss aber sagen, dass man gegen jede Regel nicht so leicht auszählen kann, wie beispielsweise einen Green Book, meiner Ansicht nach. Ja. Also ich finde, wenn man die beiden Filme nebeneinander stellt und bedenkt, dass da irgendwie knapp 20 Jahre zwischen liegen, ja, dann finde ich das doch ziemlich beeindruckend, weil ich finde, natürlich macht gegen jede Regel einige Sachen, die würde man heute nicht mehr machen, aber nicht so viele wie ein Green Book.
Ja, genau. Und also gegen jede Regel ist der Film, aus dem Green Book nicht gelernt hat.
Exakt, ja, genau. Ja.
Und also,
wenn ohne dass man jetzt man verzeiht es dem eher, weil der eben 20 Jahre alt ist oder so.
Darauf wollte ich ja hinaus. Man muss Filme ja auch nun mal eben in ihrer Zeit sehen und gucken, was für einen Zeitgeist hat der Film abgebildet. Und gegen jede Regel ist nun mal 20 Jahre alt. Das ist, lässt sich nicht von der Hand weisen, das ist ein Fakt. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Ich wollte zwei Sachen ansprechen, hab aber, genau, ja, stimmt. Ich wollte sagen, dass es interessant ist, dass wir beide Filme genommen haben mit einer ähnlichen Botschaft, so gesehen. Weil Pocahontas geht ja auch in die Richtung. Es ja, handelt ja auch von Verständnis verschiedener Gruppierungen. In diesem Fall sind es ja Ureinwohner und eben die, ja, bösen Weißen aus London ist es, glaube ich, genau. Und auch da geht es ja eben um gegenseitiges Verständnis und dann dieses typische, dieser eine typische Song, ich weiß gerade gar nicht, wie der im Deutschen heißt, Farbenspiel des Winds, glaube ich, der ja wirklich nur davon handelt, so, guck dir an, was du alles nicht kennst und wenn du es dann erst kennst, dann lernst du es schätzen. Und das ist schon
der
interessant,
ist auf dass unserer Best-of-Disney-CD, die im Kinderzimmer gerne mal runterläuft.
Deswegen finde ich es auch gar nicht schlimm, dass das dann vielleicht mal hier und da irgendwo plump ist, weil beide Filme kann man als Kind sehen. Und hier ist die Botschaft aber klar. Und das ist mir scheißegal, ob der dann nicht irgendwie so detailliert ist wie Barry Jenkins Filme oder so. Sondern der vermittelt einfach auch jungen Leuten und so, was Sache ist. Ja. Und dann bin ich damit halt total happy.
Und du hast in gegen jede Regel halt Denzel Washington in der Hauptrolle und keinen, wer war es nochmal in Green Book?
Shala Ali oder nee, Viggo Mortensen?
Und nicht Viggo Mortensen.
Obwohl der ein guter Schauspieler ist.
Ja, natürlich, ja, aber Green Book sind halt wirklich diese klaren zwei Seiten und das wollte ich halt in der Regel so ein bisschen
vermischen. Ja, und du hast halt bei Green Book einen Film über Rassismus erzählt aus der Perspektive eines Weißen in erster Linie. Ja, du hast Mahershala Ali, aber der hat da nun mal eben hauptsächlich die Nebenrolle inne. Und hier hast du einen Film über Rassismus mit einem Schwarzen in der Hauptfigur. Und das ist ja schon mal die Mindestanforderung an einen Film über Rassismus.
Was ja noch hinzukommt, der muss sich ja auch als schwarzer Footballtrainer erstmal behaupten, ja, beziehungsweise genau, ja, der hat ja wirklich diesen Stand, dass er ja als ebenso minderwertig angesehen wird, wie die Leute, die er damit anfängt.
Und dass er ähnliche Konflikte mit dem weißen Trainer dann natürlich erstmal hat. Ja.
Das ist lustig, weil irgendwie, ich würde nicht sagen, er passt so ganz da rein, aber tatsächlich passt er so ein bisschen da rein. Das ist nämlich der Film, den ich mir ausgesucht habe. Wo ich gedacht habe, Also den habe ich schon vor einiger Zeit entdeckt, dann habe ich vergessen, dass er noch da war. Und dann habe ich jetzt, als ich dann wieder gestört habe, habe ich ihn wieder entdeckt. Und das ist Willow aus dem Jahr 1988 von Ron Howard.
Ach, echt, das wusste ich nicht. Weil ich habe den erst vor 4 Wochen oder so geschaut. Ungelogen.
Ja, Willow.
Könnte auch das Plakat zu Hillbilly Elegy sein.
Ja. Ja. White Trash oder was?
Entstanden im Jahr 1988. Und das Ding, weswegen ich damals ins Kino gegangen bin, war zum einen das Filmplakat. Das ist nicht das gleiche, was hier wir jetzt gezeigt haben. Denn da war es halt schon Krieg der Sterne mäßig. Ne? Du hast den einen Typ mit dem Schwert, du hast den kleinen Magier, du hast einen riesengroßen Bösewicht mit seinem Totenkopfhelm im Hintergrund so. Und das war, schrie natürlich alles nach Star Wars. Vor allem, als du dann gehört hast, Geschichte stammt von George Lucas. Der halt hier seine eigene Herr-der-Ringe-Version erzählt. Es geht um ein kleines Baby namens Elora. Die ist dazu bestimmt, irgendwann mal die böse Königin Baf Morda vom Thron zu stoßen. Und weil Baf Morda das irgendwie nicht zulassen möchte, lässt sie alle Babys des Landes irgendwie entführen oder hinrichten oder sonst irgendwas. Nur eine Hebamme gelingt eben die Flucht mit Elora und sie schafft es, das Kind, sag ich mal, insofern in Sicherheit zu bringen, dass es dann irgendwann bei einem kleinen Volk namens den Nelvins, glaube ich, heißen sie, landet. Das sind halt, ja, kleinwüchsige Darsteller, die halt Zwerge oder was weiß ich sein sollen. Und Willow Offgood, so heißt er, der das Baby findet, der halt übernimmt die Verantwortung für das Kind. Aber die Nelvins sagen halt, ey, nee, wir können das Kind nicht bei uns im Dorf lassen, denn die Daikiris, also Königin Baf Morda, schickt halt ihre Häscher und ihre Kampfhunde und was weiß ich, und die überfallen halt das Dorf. Deswegen soll das Kind zu dem nächsten Daikiri, also zu dem nächsten Menschen, gebracht werden, den sie treffen. Und deswegen ziehen Willow und noch 3, 4 andere, sag ich mal, Nelvins los und versuchen, dieses Kind an die Menschen zu übergeben. Und dabei stoßen sie auf den, ja, zweiten Helden des Films, einen Schwertkämpfer namens Matt Mardigan, gespielt von Val Kilmer.
Mit geiler Frise.
Der sich halt des Kindes annimmt, was nicht so wirklich rund läuft, weshalb Willow halt weiterhin an der Seite von Matt Mardigan bleiben muss, um dafür zu sorgen, dass das Kind in Sicherheit gebracht wird und natürlich das Böse dann halt auch zur Strecke. Ja, ich habe den Film tatsächlich mit meinem Sohn jetzt zusammen geguckt, weil ich mir gedacht habe, komm, bringst du da mal mit ran.
Da bin ich mal gespannt, weil das ist ja nun mal ein fast 50 Jahre alter Film. Oder
ja, so. Und er ist auch lang, muss man dazu sagen. Der Film hält sich sehr lang auf. Ich saß damals im Kino und dachte so, wann geht's hier richtig mal ab?
Ja. Aber wie fand dein Sohn den?
Mein Sohn fand ihn gut.
Geil.
Er fand ihn gut. Er fand den jetzt nicht wirklich überragend oder so. Also er ist nicht so voll mitgegangen wie jetzt zum Beispiel bei Episode 1. Aber er war da interessiert. Der hat bei allen möglichen Fragen gestellt, hat gefragt, wer das ist, wie das ist, wie das ist. Und hat dann aber tatsächlich hier und da diese Handlung, die mir nicht so simpel und dann auch teilweise unplausibel in Erinnerung war, hat er mit 1, 2 Sätzen vollkommen auseinandergenommen. Und ich gedacht habe, ach du Scheiße, warum hast du den früher geil gefunden? Und er rafft sofort so. Also, da sind schon ein paar Klopper dabei von der Handlung, wo ich mir gedacht habe, Mist. Also, die würdest du heutzutage bei keinem Film gut finden. Dafür würdest du den Film kritisieren. Aber ich muss sagen, ich habe den jetzt auch wieder echt richtig schön in mich aufnehmen können. Vielleicht, weil mein Sohn dabei war. Ja, weil der halt irgendwie auch echt fasziniert war. Der wollte dann wissen, wann kommen die Monster, wann kommen irgendwie, was ist mit den Hunden und so und warum kann der nicht so gut zaubern und was weiß ich. Aber der hat das alles irgendwie schon gerafft und in den Kontext gesetzt und war dann auch irgendwann echt on fire, als dann plötzlich ein zweiköpfiger Drache auftaucht, gegen den sie dann kämpfen müssen, während irgendwelche Trolle noch nebenbei irgendwie da rumwuseln und halt zwei Heere gegeneinander kämpfen, so. Und ich fand's erstaunlich. Man merkt hier schon diesen auch japanischen Einfluss oder asiatischen Einfluss, den George Lucas bei Krieg der Sterne hat einfließen lassen. Also, dass die Helme zum Beispiel so, also die Rüstungen der Bösen, die sind sehr an Star Wars Designs und eben halt an asiatische Helme und Rüstungen.
Samurai-Filme.
Genau, Samurai-Filme angelegt. Die haben auch Wurfsterne im Film. Ne? Also, er feuert halt wirklich einen Wurfstern ab. Und ich war überrascht, dass der Film, obwohl der halt doch einiges an Action bietet und dann halt wirklich Schwertkämpfe zeigt, relativ unblutig gestaltet ist.
Mhm.
Ja, also es gibt so eine Kutschfahrt irgendwie, wo dann noch richtig Zinnober veranstaltet wird. Und auch da werden Leute irgendwie runtergeschmissen, mit Schwertern irgendwie abgewimmelt oder abgewehrt. Und man hat nicht das Gefühl, dass das äußerst brutal ist. So. Also ich musste meinem Sohn jetzt vielleicht an 2, 3 Stellen die Augen zuhalten. Aber ansonsten war das eigentlich relativ verträglich, was da gemacht wird.
Ich hätte ihn sehr gern als Kind gesehen, um ehrlich zu sein. Denn ich habe den, wie gesagt, jetzt vor ein paar Wochen erst nachgeholt, weil ich den auf Netflix Disney Plus entdeckt habe. Und ich habe es jetzt so als Märchen wahrgenommen und konnte das deswegen akzeptieren. Und es war irgendwie so ganz schön, das zu sehen, wie die das damals alles gemacht haben. Und gerade auch Kostüme und bla, dann achtet man natürlich auch auf diese ganzen Kulissen und so. Alles super schön. Was ich mich dabei gefragt habe, während ich das geschaut habe, waren so zwei Sachen. Warum gibt's heute nicht mehr Märchen? Wo sind so Märchenfilme hin? Warum gibt's keine neuen Märchen? So, weißt du? Und zweitens, warum überhaupt keine originalen Welten? Das ist mal wieder, klar, da sitzt nicht alles so. Du hast es gerade gesagt, da sind Logiklöcher en masse und so. Aber das war zumindest eine originale Welt, die irgendwie ein George Lucas kreiert hat, der in seinem Kopf hatte, wo sind die alle hin? So, jetzt kann man sagen, okay, die sind vielleicht bei den Serien inzwischen, dann ein bisschen mehr hier und da. Aber ich will einfach wieder ein bisschen mehr budgetierte, neue, originale Welten. Das habe ich schon tausendmal erwähnt. Aber und dann halt gerade auch das die Form des Märchens irgendwie. Das hätte ich gern wieder.
Naja, Hollywood hat ja vor kurzem das wieder entdeckt. Irgendwie 2013 war es, glaube ich, da hatte man ja zwei, mittlerweile sind es drei Schneewittchen-Verfilmungen. Spiegelein, Snow White and the Huntsman.
Ja, aber die basieren ja, was ich meine, die basieren genau,
also,
auf.
Also aber Märchen an sich, wie gesagt, gab's ja vor einer Weile. Und so gut kam es ja offenbar nicht an, weil sonst hätte man da ja irgendwie dran festgehalten.
Na gut, von Snow White gab's ja immer noch einen zweiten Teil.
Ja, aber
das ist ja so, das basiert, okay, wir nehmen Hänsel und Gretel und machen daraus diesen komischen Actionfilm und so. Was ich meine, ist halt wirklich, sich mal eine coole Geschichte auszudenken und eine Welt, die märchenhaft ist.
Ja.
Und ich meine auch sowas wie, ist zwar kein Märchen in dem Sinne, aber eine Welt wie Game of Thrones in Original zu erschaffen und nicht immer ein Buch zu nehmen oder irgendwas, ein Märchen zu nehmen, das es schon gibt und das zu verwursten oder Fortsetzungen.
Gut,
das muss doch Leute geben, die geile Ideen für eine ganze Welt haben.
Aber wenn man fair, also wenn man mal fair bleibt, ne, ich meine, da hat Lukas auch wirklich Herr der Ringe abgekühlt. Ich meine, das sind Hobbits, diese Nelvins, so, ja. Und ich meine, irgendwann landen sie in einem Wald, wo dann halt so eine elfengleiche Zauberin ankommt, die ihn eigentlich mit der eigentlichen Quest beauftragt. So.
Ja,
das sind halt alles so wirklich Versatzstücke, wo du halt schon weißt, okay, der hat Herr der Ringe gelesen und will jetzt schon sein eigenes Ding machen.
Hat das Mark geklaut.
Ja.
Aber es wirkte trotzdem neu, weil Herr der Ringe-Filme noch nicht da waren.
Aber dann trotzdem, aber auch irgendwie, dann gab's da so zwei, drei Momente, wo ich dachte, Alter, was ein offener Sexismus, der hier gelebt wird. Weil irgendwann sind sie halt in so einem Gasthaus und Val Kilmer hat irgendwie mit der Wirtin irgendwie Sex gehabt oder mit irgendeiner Frau, die halt eigentlich verheiratet ist. Und um aus der Nummer rauszukommen, verkleidet sie ihn als Frau. Und dann hat er halt so ein Kleid an und dann hat er halt so ein, ja, wie soll ich sagen, er hat halt so eine Hängebrust, kriegt er dann halt aus Stoff so um den Hals gehängt. Und dann kommt der Mann von der Frau, mit der er da eben eine Liebschaft gehabt hat, kommt halt rein und sagt, sie sagt so, oh, hier ist meine Cousine oder sonst irgendwas. Und was macht der Typ? Oh, deine Cousine. Und geht hin und greift ihr erstmal halt an die Brust. Ja, also knetet dieses Stoffding halt einfach mal richtig durch, wo ich mir selber denke, ey, deine Alte steht nebenan, also deine Ehefrau steht nebenan und du
das glaubst ja wirklich,
du glaubst wirklich, es ist okay, dass du jetzt hier mit der Cousine von ihr irgendwie auch noch irgendwie rumfummeln kannst, so. Wo ich gedacht habe, ey, Ron Howard, was geht?
Ja, also bitte. Ja, ich denke mir den Moment natürlich zum einen irgendwie 1988 und zum anderen Märchenwelt, Game of Thrones hat ja auch schwierige Szenen, aber es ist halt ein Mittelalter und so, es muss ja in die Welt passen. Und das ist ja nicht der Gedanke hoffentlich gewesen von Ron Howard.
Ja, aber das war so ein Humoransatz, glaube ich, der für damals noch einfach natürlich war und selbstverständlich war. Den kannst du aber heutzutage nicht mehr bringen.
Also, hast du den mal gesehen?
Nee. Ich habe von dem auch noch nie gehört. Also, nee? Das ist gerade das erste Mal.
Gibt aber einige von diesen, also ich meine mit Märchen aus dieser Welt.
Siehst du, gut, dass wir darüber geredet haben.
Sowas auch, das Schwarze Loch und dieses ganze Zeug. So,
ja.
Es gibt so viel auf Disney Plus dann doch noch zu entdecken an älteren Filmen, die vielleicht nicht immer perfekt sind, aber die interessante Geschichten und Welten erzählen.
Genau. Und Howard Shore hat den Score gemacht. Und der hält den Film meiner Ansicht nach auch sehr nochmal sehr gut zusammen. Und ich finde halt toll, wirklich, am Anfang zeigen sie halt dieses Nelvindorf. Und da sind echt eine Million an kleinwüchsigen Darstellern, die dann halt wirklich auch die ganzen Kulissen da bespielen und was weiß ich. Und man merkt halt einfach den Aufwand. Der war echt teuer. Und liebevoll gestaltet, wirklich. Es ist alles greifbar. Es ist alles irgendwie, ja, die Tricks, die da drin sind, sind angestaubt, keine Frage. Aber der Rest drumherum, der wirkt noch echt richtig schön organisch und sieht jetzt halt auch dementsprechend ganz gut aus mit der Restaurierung. Okay. So, das waren unsere ausgegrabenen Tipps für Streamcastle. Wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar weiteren Streaming-Tipps. Hallo Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Antje, Sandro und meiner Wenigkeit. Und ja, ich habe gesagt, jetzt gibt's ein paar Streaming-Tipps. Vorher möchte ich gerne noch zwei kleine Sachen unters Volk bringen. Unter anderem, ich weiß nicht, hast du zufällig von mitbekommen, unsere lieben Freunde vom Savoy haben uns angeschrieben, denn die Hamburger Kinos haben eine Adventsaktion am Start. Das heißt, es gibt einen Adventskalender mit den Kinos, also mit Bildern über alle Kinos in Hamburg. Und nicht nur halt die Leinwände oder die Säle, sondern halt auch das Foyer, das drumherum, die Gebäude.
Ach, das ist ein Kalender und kein Adventskalender.
Ja, genau. Es ist ein Kalender. Okay. Und den kann man sich jetzt, den gibt es dazu im Rahmen einer Aktion. Die haben jetzt zwei verkaufsoffene Sonntage. Das ist der 5.12. und der 12.12. von jeweils 14 bis 17 Uhr kann man in die Hamburger Kinos gehen und kann Gutscheine kaufen und was weiß ich, bei Popcorn von mir aus auch oder irgendwelche Geschenkboxen oder irgendwas dergleichen, irgendwas der Art. Und dann gibt's diesen Kalender mit dazu. Das ist halt so ein bisschen, und ich hoffe, das gibt es in anderen Städten, also nicht nur in Hamburg auch, dass man halt so ein bisschen vielleicht den Kinos irgendwie eine kleine Unterstützung zukommen lässt. Ich hoffe, das gibt es in anderen Städten auch. Und vielleicht guckt ihr mal bei euch in der Stadt nach, ob da so eine Aktion besteht. Wie gesagt, hier in Hamburg am 5.12. und am 12.12. jeweils von 14 bis 17 Uhr kann man sich ja Geschenkgutscheine, vielleicht schon ein paar Tickets oder sonst irgendwas. Ich meine, die Kinos werden jetzt, so wie es aussieht, bis zum 10. Januar noch dicht sein. Und vielleicht ist das die ein oder andere Art und Weise, um den Kinos ein bisschen Unterstützung zu leisten.
Welches Kino ist denn das ganz unten, zweite von rechts, von links, Entschuldigung?
Das ganz
das mit blauen Leuchtenden.
Mit dem blauen Sitzen, ja, da?
Welches ist das denn? Weiß ich. Ist das das Neue vielleicht in der Hafen City und wir haben das noch nicht gesehen?
Astor und ein Saal vom Astor, den wir noch nicht gesehen haben.
Oh. Ja, also ich meine, wo wir einfach noch nicht gesehen haben, dass die leuchten.
Ach, hat das mehrere Säle?
Ja, das hat mehrere Säle.
Drei, ne?
Drei, ja.
Weiß ich gar nicht.
Drei. War nee, weiß ich leider nicht.
Okay. Eigentlich müssten wir doch alle kennen.
Ja, eigentlich dachte ich auch. Hm. Ja, wie gesagt, ne, ist vielleicht für den einen oder anderen ja eine nette Sache oder hängt man sich gerne mal hin.
Ich meine, das ist ja auch geil, wenn du das an der Wand zu hängen hast, so ein Kinokalender, wo du jeden Tag irgendwie vorbeiläufst und ans Kino erinnert wirst. und einfach, es sieht ja auch einfach schön aus, so Foyers und also diese Stimmung überhaupt eines Kinos dann ein bisschen zu Hause zu haben. Ist ja ganz schön. Ich habe einen Kumpel zum Beispiel, der hat so ein Poster von so einem einfach nur Kinosaal, leerer Kinosaal. Mhm. Und den hat er halt über seine Couch und du fühlst dich halt einfach direkt wohl irgendwie. Und auch wenn er jetzt nicht die größte Leinwand hat oder so, guckst du dir halt dann irgendwie wie im Kino fast schon, guckst du dir das dann an.
Zumindest einen kleinen, einen Gedanken von ja, Kino
genau.
Im Wohnzimmer. Ja, ey, also wirklich, wenn der eine oder andere Lust hat, die Kinos werden sich freuen. Und vielleicht können wir dann alle ein bisschen besser die Zeit überwinden. So, und dann gibt's noch ein paar Geschenke. Wir wollen noch ein paar Sachen verlosen. Und zwar etwas, das ist für Liebhaber, ich will's gar nicht schönreden. Aber wir können zum Start, der ist jetzt vor ein paar Tagen gestartet, da kam der siebte Teil von Im Land der Raketenwürmer raus. Tremors 7, Shrieker Island. Da geht's darum, dass ein Großwildjäger hat halt auf eine, keine Ahnung, auf so eine Tropeninsel oder Pazifikinsel, hat er halt Graboiden gepflanzt und bietet jetzt Großwildjagden auf diese Raketenwürmer an. Und weil das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder läuft, wird halt der einzig wahre Graboiden-Experte Bert Gummer aus seinem Exil zurückgeholt, damit er da die Dinge wieder zurechtbiegt. Übrigens, das war Napoleon Dynamite hier in dem Hawaii-Hemd, falls ihr seht.
Ach, witzig.
Und deswegen gibt's da halt dann jede Menge Monster-Action auf dieser Insel. Die Raketenwürmer selbst spielen nicht die allergrößte Rolle, so viel muss ich dazu sagen. Tatsächlich sind mehr diese Zweibeiner, diese Shrieker, die sich jetzt ein bisschen weiterentwickelt haben. Das sind so die Monster der Stunde.
Aber die Monster sehen gar nicht so kacke aus, oder?
Der ganze Film sieht eigentlich nicht so kacke aus. Also gerade was das Setting angeht und so, das hat schon eine sehr, sehr gute Wertigkeit.
Hier und Standy. Hat das Standy noch mitgespielt, oder?
Ja, das ist Michael Gross, den kennt man vielleicht aus Familienbande. Der ist der Darsteller, der wirklich vom ersten bis zum siebten Tremors in jedem Film mitgespielt hat. Und der hat uns die Komplettbox unterschrieben.
Geil.
Ja, alle sechs, also nicht, ist leider nicht ganz komplett Box, Entschuldigung. Da steht zwar The Complete Collection, aber da sind nur Teil 1 bis 6 drin, aber dafür gibt es noch Teil 7 als DVD mit dazu. Also, wir verlosen zum einen die Komplettbox mit Teil 7 noch und Autogramm von Michael Gross Und dazu gibt's aber trotzdem noch mal 3 Blu-rays von Teil 7 Tremors Shrieker Island. Könnt ihr gewinnen, wenn ihr einfach hier unten auf den Link klickt und euch eben das entsprechende aussucht, wenn ihr Bock habt.
Hast du die alle gesehen?
Ich habe nicht alle gesehen. Ich habe tatsächlich die ersten 3 gesehen, dann habe ich so ein bisschen die Serie aus den Augen verloren und hatte noch mal in den Bloodlines reingeguckt. Das war, glaube ich, der 5. Dann gab es noch den Cold Day in Hell. Das war, glaube ich, der 6. Und dann im Zuge von Teil 7 habe ich jetzt wieder so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt, weil es gibt jetzt auch eine Serie zu Tremors.
Wo läuft die denn?
Die kommt erst noch. Ich glaube, die ist noch in der Mache, wenn ich es richtig verstanden habe.
Lass mich raten, Sci-Fi-Channel?
Ich weiß es nicht. Darüber habe ich mich jetzt nicht so informiert. Aber ich muss sagen, die Raketenwürmer-Reihe ist eine der wenigen Reihen im Bereich des Horror-Monster-Films oder so, die relativ unbeschadet ihre Langläufigkeit überstanden hat. Also ich denke da an andere Filme wie oder andere Reihen wie Hellraiser zum Beispiel. Da gab es deutlich stärkere Tiefpunkte. Ja?
Wrong Turn.
Wow. Alter Schwede.
Kommt ja auch wieder was
Neues. Wie cool der erste.
Ja, eine komplette Neuauflage, ja, ne? Und ist auch schon abgedreht, glaube ich.
Ist schon abgedreht?
Ich meine schon.
Ich habe nur das Plakat gesehen.
Also Reboot der Reihe quasi.
Ich meine, genau, Wrong Turn, ja, habe ich auch die ersten 3 noch gesehen so. Und danach habe ich aber auch gedacht, nee, jetzt ist gut.
Die ersten beiden noch als echt gut in Erinnerung und auch so spannend. Also gerade der erste hat echt coole Szenen.
Ja, vor allem der erste, wie der die FSK unbeschadet überstanden hat mit einer 16, ist mir unbegreiflich.
Der hat es aber auch geschickt gemacht. Der hat auch schon echt geschickt die Gewalt kaschiert. Also
ich finde den, also für
der zweite war ja schon deutlich widerlicher.
Naja, aber ich finde auch schon, wie gesagt, ich käme nie auf die Idee, den ersten oder generell einen der Teile irgendwie jetzt zu beschlagnahmen oder irgendwie so. Nee. Aber dass der erste das mit einer 16 geschafft hat, das finde ich sehr beeindruckend. Das war dasselbe Komitee, das damals auch den neuen Hellboy wahrscheinlich
bewertet hat. Wahrscheinlich. So, und wo wir schon in Adventsstimmung sind und in Geberlaune, geben wir euch jetzt noch ein paar Streaming-Tipps. Und ich hoffe, die kriegen wir ein bisschen schneller hin, als eben schon alles andere wieder. Ja, so, frisch gestartet ist jetzt ein Film, den kann man sich jetzt ausleihen online oder kaufen, wie man möchte. Der sollte eigentlich ins Kino kommen und versprach vom Trailer eigentlich ein ganz guter Film zu werden. Oder beziehungsweise ein ziemlicher Kracher zu werden. Aber das Ergebnis war dann halt, ist vielleicht nicht doch das, was der Trailer suggeriert hat. Er heißt Fat Man und handelt davon, dass der Nikolaus, gespielt von Mel Gibson, umgebracht werden soll. Ein kleiner Junge hat das falsche Weihnachtsgeschenk bekommen und weil das ein richtiges Arschlochkind ist und dann halt auch richtig viel Geld hat, engagiert es einen Auftragskiller und der macht jetzt Jagd auf den Weihnachtsmann. Und das ist gar nicht so einfach, denn der Auftragskiller muss erstmal rausfinden, wo der Weihnachtsmann wohnt. Und das kriegen wir parallel dazu geschildert. In Form von Mel Gibson und seiner liebreizenden Frau. Wie heißt sie? Marianne Jean-Baptiste, glaube ich. Die spielt in Fabric, hat die mitgespielt, die Hauptrolle oder eine Hauptrolle. Ja, und darum geht's. In Bring mir den Kopf von Chris Kringle.
Das war schon alles gesagt, aber ich fand's so witzig, ihr habt mir den ja gegeben als Screener. Und ich gucke so bei IMDb, was ist das eigentlich für ein Film? Und diese Beschreibung ist halt so geil. Der Weihnachtsmann muss sich mit einem Killer auseinandersetzen, der von einem enttäuschten Kind geschickt wurde. Und ich dachte so, Dankeschön, Schröck, für diese Filme auf diese Filme habe ich doch Bock. Und dann dachte ich mir, also ich hab schon irgendwie erwartet, dass der unterhaltsam wird, war aber ein bisschen gelangweilt, um ehrlich zu sein.
Ja, er braucht ein bisschen, ne? Er ist, oder?
Ich habe alle Filme gesehen, nur den nicht. Das habe ich nicht mehr geschafft. Das tut mir furchtbar leid.
Ich finde halt, dass eigentlich dieses Duell, was ich mir eigentlich den ganzen Film über erhofft habe, viel zu spät kommt.
Es halt. Also er ist nicht so der Krach-Bumm-Peng-Film, so, oder ist auch, bietet vorher kaum Gewaltspitzen in der Art. Ist nicht so. Er baut die Welt oder die Motivation der einzelnen Figuren eigentlich ganz gut auf, meiner Ansicht nach. Aber er lässt sich dafür Zeit und Ruhe. Und das könnte halt Leute, die halt sagen, die sich halt denken, ey, was, der Weihnachtsmann kriegt einen Auftragskiller auf den Hals gehetzt. Das könnte die halt schon dann ein bisschen, also verstehe ich, wenn man davon enttäuscht ist, dass da halt erstmal nicht so viel passiert, sondern erstmal gezeigt wird, wie der Weihnachtsmann überhaupt lebt, was der Auftragskiller überhaupt für ein Typ ist und so weiter. Und das, ja, ist schade. Aber ich mochte halt Mel Gibson. Ich mochte ihn wirklich als Weihnachtsmann.
Was mich ein bisschen gestört hat, wie heißt der, Walter Goggins?
Walton Goggins.
Der spielt langsam auch immer die gleichen Rollen gefühlt. Also bei Tomb Raider war er der Böse, war er nicht bei Sonic auch der Böse?
Das war Jim Carrey.
Ach ja, klar, der wird ja dann Okay, hat er da nicht mitgespielt?
Nee, bei Ant-Man.
Bei Ant-Man war er noch. Und irgendwie immer dieser typische Böse. Und hier ist er auch nicht ein besonders spannender Auftraggeber, Auftragsmörder. Und auch nicht ein besonders spannender Charakter in meinen Augen. Und ich würde mir wünschen, dass der mal wieder irgendwelche anderen Rollen annimmt. Das fand ich ein bisschen langweilig, weil ich dann dachte, also jeder Shot, den er so hatte, und wenn er sich dann auch die Waffe anlegt und so, passt halt auch in jede andere Rolle der letzten 5 Jahre, weißt du?
Aber, du, keine Frage. Aber ich gucke ihm gerne zu, wenn er sowas macht. Und ich mochte tatsächlich seine überlegte und sag ich mal, nüchterne Vorgehensweise, wie er halt versucht rauszufinden, wie er an den Weihnachtsmann kommt, so, ja. Und ich hab dem gern zugeguckt. Es gibt da so eine schöne Sequenz drin, wenn er da im Auto sitzt und durch die ganzen Sender schaltet und dann halt durch die ganzen Bundesstaaten dabei zu sehen ist, wie er durch die ganzen Bundesstaaten reist, so. Das fand ich cool. Das habe ich gerne gesehen. Aber ich gestehe dem Film auch keine Kurzweiligkeit zu, ja. Also, das ist schon, der braucht halt einfach einen ganzen Ticken zu lang, um dann ein Finale zu liefern, von dem man sich dann vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft hat.
Man hätte mehr daraus machen können, weil die Fabrik beziehungsweise der Schauplatz von dem ganzen Finale finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Und man sieht ja dann auch irgendwie so diese Elfenhorn und sowas alles. Ich finde, die Idee ist natürlich super einfach, aber kann man schon irgendwie kreativ aufziehen. Und dann waren mir da aber nicht genug unterhaltsame Momente drin oder Schockmomente auch. Meinetwegen hätte es auch Schockmomente geben können. Gab's auch nicht insofern.
Verstehe ich vollkommen. Ich mochte all die beiden Hauptdarsteller. Ich mochte, wie schön und erdig, wie bodenständig diese Welt, weil das ist halt nicht so wie hieß der Film mit Tim Allen, Santa Claus oder was weiß ich so, ja, es ist halt, oder hier mit Will Ferrell, wie hieß der? Elf?
Der Weihnachtself.
Mhm. Also so knallbunt und Zuckerwatte oder Zuckerstangen-Ästhetik ist da halt nicht drin, sondern das ist alles sehr nüchtern. Und ich mochte das so. Ich fand es unterhaltsam, aber ich kann verstehen, wenn man da wirklich seine Probleme mit hat und alles andere als begeistert ist.
Glaubst du denn, dass der ansatzweise im Kino irgendwie erfolgreich gewesen wäre? Das wäre schwer vorstellen.
Naja, ich glaube heutzutage ja. Neben den ganzen großen Filmstarts, die nicht gestartet sind, hätte der, glaube ich, Erfolg gehabt.
Aber sonst.
Oder beziehungsweise der hätte tatsächlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder ein bisschen mehr Geld generieren können, als ja, wenn andere große Filme daneben gestartet wären.
Also im normalen Kinoalltag,
ja. Genau. Im normalen Kinoalltag wäre der wahrscheinlich sehr untergegangen. Und ja, ich muss trotzdem sagen, wenn es demnächst um Weihnachtsfilme geht, werde ich den immer mal wieder ins Spiel bringen. So. Ja. Dann ein Film, ich weiß nicht, wie das spanische Wort ausgesprochen wird.
Ich würde Watches sagen.
Watches?
Ja. Aber ehe ich raus hatte, dass es kein Schreibfehler ist.
Ich habe auch die ganze Zeit, weil du hast mir ja den Text geschrieben und ich dachte, der hat sich halt verschrieben. Ja. Aber nein, das ist, das ist das spanische Wort für
Stimmen. Nee, ich glaube Getöse.
Getöse.
Ja, irgendwie. Okay. Murmel, Getöse, irgendwie so passt ja alles inhaltlich.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es hier um ein Ehepaar, das Häuser kauft, also marode Häuser kauft und restauriert oder repariert und jedes Mal ihren kleinen Sohn mitschleppen und der hört in einem der neuesten Häuser Stimmen oder Geräusche. Ja. Ist es richtig?
Ja.
Ja. Was wird daraus? Habt ihr es gesehen?
Ja.
Und?
Ich hab den nicht komplett, ich habe halbe Stunde davor vor Ende ausgemacht, weil, hey, pass auf, das Ding ist, ich bin ja eh nicht so leicht zu begeistern für Horrorfilme, weil viele halt nun mal sich ähnlichen Elementen bedienen. Und was ich hier so schade fand, in der ersten Szene erzählt schon der Junge von seinen Stimmen. Also es gibt überhaupt keinen Aufbau, sondern du wirst direkt reingeschmissen. Und irgendwie hat mich diese Familie überhaupt nicht interessiert, weil ich gar nicht so richtig einen Background oder einen Bezug zu denen hatte. Ich war überhaupt nicht in die Charaktere investiert. Das war schon mal das eine Problem. Und dann das zweite ganz klare Problem in meinen Augen ist, Alter, wie viele Filme nach Horrorformel brauchen wir denn noch? Also nach dem 1x1, nach dem Horror-1x1 brauchen wir denn noch? Weil du hast da wirklich alles Mögliche an den Sachen drin, die wir von, weiß nicht, Blumhouse-Produktionen kennen und so. Ich habe ein paar Mal aufgeschrieben. Jumpscares hast du natürlich mit Ankündigung. Du hast paranormales Zeug. Du hast Menschen, die Dinge sehen, die eigentlich nicht da sind. Du hast Menschen, die sich plötzlich wehtun und auch dabei irgendwie eine Vision haben. Du hast so ein eklig kriechendes Vieh am Boden, also beziehungsweise der Junge dann, ohne zu viel zu verraten. Du hast irgendwie mehr oder weniger ein Geisterhaus mit einem schwierigen Background. Du hast eine Frau, die unters Bett guckt, Füße sieht. Wenn sie hochguckt, sieht sie nichts mehr. Und du hast ein Walkie-Talkie, aus dem Stimmen kommen. Also es ist alles drin. Das ist so ein Best-of aus irgendwie Horrorkram, den ich nicht mehr sehen will. So, ich will Spannung erzeugt haben, die sich ein bisschen länger aufbaut, wo ich nicht sofort sehe, was da ist oder nicht sofort raffe, ah, da stimmt was nicht. Sondern ich will, das kann sich auch gerne mal ziehen, dieses am schockierendsten ist Horror für mich, wenn man es nicht sieht. Und hier weiß ich ganz genau, was kommt. Wenn sie da 10-mal unter das Bett guckt und da sind die Füße zu sehen, dann guckt sie 10-mal wieder hoch, da ist niemand. Soll mich das denn jetzt schockieren oder was? Und ich habe den abends im Dunkeln geschaut, also gestern Abend wirklich. Das heißt, ich müsste eigentlich in einer gruseligen Stimmung sein, war es aber null. Also ich fand den echt so blöd, dass ich den dann eine halbe Stunde vorhin ausgemacht habe. Ist das zu kritisch oder fandst du das ähnlich,
Daniel? Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht geschafft.
Nee, ich habe ihn auch gesehen, ich stimme dir da auch weitestgehend zu. Was ich ihm geben muss oder möchte, ist, ich fand, er sieht sehr edel aus, so von der Ausstattung, von den Kamerafahrten, der hätte auch auf die Leinwand gepasst, meiner Ansicht nach.
Auch die Autoszene, die schockierende, ist auch echt wertig so.
Wollte ich gerade sagen, ich finde, der hat, wenn er denn mal ein bisschen Gewalt zeigt, und zeigt er die auch ordentlich, Stichwort Auto, was du gerade gesagt hast. Und was du kritisierst, fand ich sogar ganz interessant, dass sie sofort reingehen in die Thematik und nicht erst diesen klassischen Aufbau haben, oh, das Kind verändert sich ein bisschen, wer weiß und so. Also dass hier wirklich so nach, ich weiß nicht, kann man das sagen?
Was? Sag einen Spoiler.
Ja, okay, mache ich hier an dieser Stelle Spoiler. Dass das Kind einfach nach 10 Minuten weg ist. Also das ist es, nach 10 Minuten ist es tot. So. Und das ist dann fängt der Film erst an. Und man denkt von der Kombination aus den ganzen Versatzstücken, die du gerade genannt hast und auch wie der Trailer aufgebaut ist und so weiter, denkt man ja, es geht darum, wie können wir den Jungen irgendwie von der Besessenheit befreien. Insidious 1 bis 5000. So. Dass der das nicht ist, da dachte ich erst, ah, okay, cool, du machst keine Gefangenen, du bringst direkt das Kind sofort um und nach 10 Minuten jetzt geht die Handlung so richtig los. Aber dann ist es leider, was du sagst, es ist diese Aneinanderreihung von klassischen Horror Tropes, die ja dann auch leider, finde ich, überhaupt nicht mehr zünden, weil dann macht, finde ich, Netflix das noch nicht mal richtig, dass sie in den entscheidenden Jumpscares richtig laut aufdrehen. Da ist der Ton zu gut abgemischt. Das funktioniert bei Netflix also auch nicht. Er hat aber, finde ich, 2, 3 Motive, Stichwort Galgen und Fenster, wo ich sage, da habe ich mich trotzdem erschrocken, obwohl der Ton nicht sofort laut wurde, sondern einfach durch das Motiv, das dann erscheint. Deshalb finde ich insgesamt, durch die wertige Aufmachung, ist es immer noch solide, aber wer schon einen Horrorfilm gesehen hat, der braucht sich den nicht auch noch geben.
Es wiederholen sich ja sogar diese Elemente, die ich genannt habe, dass plötzlich dieses Element, dass dann irgendwas da ist, was vorher nicht da war und so, er hat 5000 Mal und irgendwann
ist auch mal genug. Und ich meine, sogar die Auflösung ist so gesehen von Poltergeist geklaut.
Ja.
Und von daher, da ist wirklich so gar nichts. Und dieser übertriebene Symbolismus, der Pool, das hat man eben auch im Trailer gesehen, der Pool hat den Umfang eines, sieht aus wie ein Ohr, wo ich auch so denke, ja gut, vielleicht im Drehbuch gar nicht so falsch, was ihr euch da überlegt habt.
Wie klischeehaft kann es noch werden?
So okay, halt. Okay. So viel zu Watches. Oder wie heißt der auf Deutsch?
Die Stimmen heißt der einfach.
Die Stimmen?
Ich. Hör nicht
die
hin.
Die Stimmen, hör nicht hin?
Ich glaube, hör nicht
wirklich?
Hin.
Wirklich? Ich hab Wurst. Ich guck jetzt bei.
Irgendwas mit guck Stimmen bei. Halt.
Ja, okay. Aber kann ja sein, dass das euer Ding ist. Aber es kann ja auch sein, dass ihr vielleicht auf eine andere Horrorart steht. Deswegen haben wir noch einen zweiten Horrorfilm rausgeholt.
Oh ja.
Nämlich The Call, einen koreanischen Horrorfilm, den es kurioserweise in der englischen Synchro gibt.
Die Stimmen.
Die Stimmen.
Okay.
Oh, die Stimmen.
Ja. Und nicht in der deutschen Synchro, aber halt dafür dann halt in Koreanisch. Und ja, worum geht's? Es geht um eine junge Frau, die kehrt nach, keine Ahnung, die kehrt zumindest ins Haus ihrer Eltern zurück, findet dort ein altes Telefon, hat selbst ihr Telefon verloren. Und plötzlich klingelt dieses Telefon und sie geht ran und eine junge Frau meldet sich und ist wirklich verwirrt und panisch und hat Angst und erzählt irgendwelche Sachen, mit denen sie gar nichts anzufangen weiß. Und das wiederholt sich. Und kann man das sagen schon? Kann man sagen, was der Kern dieser Geschichte ist?
Ja, da, es wurde schon gezeigt.
Okay. Und es stellt sich halt heraus, dass die beiden Damen aus verschiedenen Zeiten miteinander telefonieren. Denn die junge Frau, die halt da angerufen hat und die sehr verwirrt ist und in Panik ist, die ist aus der Vergangenheit. 20 Jahre zuvor hat sie in dem gleichen Haus gelebt und jetzt entsteht zwischen den beiden eine Verbindung, beziehungsweise die beiden pflegen Kontakt. Und das führt über kurz oder lang zu sehr tragischen, miesen, unheimlichen, grausamen Konsequenzen.
Die verraten aber echt viel da, glaube ich.
Ja.
Also.
Dann lass uns den lieber wieder ausmachen, weil ich habe leider auch nur eine Dreiviertelstunde den sehen können.
Also die Sache mit der Zeit, finde ich, das ist ja die Grundlage dieses Films.
Ja.
Komm, sag's. Was? Nee. Du wolltest es sagen. Nee. Du wolltest es sagen.
Ey, bitte nicht, weil ich habe, wie gesagt, den nur in 3-5 Stunden gesehen.
Nein, sie wollte Prämisse sagen.
Richtig.
Ah.
Was du jetzt getan hast.
Ausgekriegt.
Nee, das ist halt die Grundlage des Films und das kann man schon verraten, denke ich, weil, ja, das wird halt auch sehr schnell deutlich so. Aber dass da gerade ein bestimmtes Wort, ich werde es nicht nochmal erwähnen, weil dann wird erst recht deutlich, dass das der Spoiler ist, aber da wurde gerade ein Wort im Trailer noch genannt, wo ich denke, das ist eigentlich, hat mich wahnsinnig überrascht, dass es darauf hinausläuft. Deshalb vielleicht bringt jetzt nichts im Nachhinein, der Trailer lief schon. Vielleicht können wir vorher irgendwie eine Warnung machen, dass man da vielleicht nicht so genau hinguckt.
Wie fandet ihr ihn denn? Weil ich muss sagen, ich habe mich total geärgert nach der 3/4 Stunde, dass ich Watchers geschaut habe statt den.
Ich fand den tatsächlich vom Konzept her, also dieses, das ist zwar schon auch ein altbekanntes Ding, was auch in Horrorfilmen schon verwendet worden ist, bei diesem White Noise zum Beispiel, glaube ich.
Stimmen aus dem Jenseits, wo es übrigens auch um das Electronic Voice Phenomenon geht, was wiederum in Watchers eine Rolle spielt. Also so, es geht alles um Stimmen hier.
Ja.
Also Moment, EVP beschreibt Töne ja aus dem, also von nicht existierenden Menschen. Also deshalb sagt man wahrscheinlich von Geistern.
Ja. Und da gab es doch diesen einen, das ist, ich hoffe, es ist der richtige Film. Mit Dennis Quaid war der.
Ich meine, das ist der.
Ja, ne? Wo der am Funkgerät.
White Noise, ja, ja.
Genau, White Noise, genau, ja. Also, das ist jetzt kein altbekanntes, also wirklich allzu neues Szenario. Es ist tatsächlich sogar ein Remake von einem britischen Film namens The Caller, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Mhm.
Also, da geht es halt auch um halt eben Telefonate mit der Vergangenheit. Oder mit jemandem in der Vergangenheit. Und trotzdem, wie es ausspielt, muss ich sagen, fand ich hier und da echt überraschend. Ich hätte dem Film vielleicht ein paar Minuten weniger gegönnt, weil dann kriegt er, finde ich, das besser auf den Punkt, was er so erzählen möchte. Das fühlt sich gerade im doch Showdown etwas gestreckt an. Und er macht auch eine Schlusspointe, wo ich dachte,
Die hätte er eigentlich nicht nötig.
Die hätte er eigentlich nicht nötig gehabt.
Ja.
Also ich kann verstehen, warum man das macht. Und natürlich in Zeiten wie diesen, wo du halt, wenn du einen gut funktionierenden Film hast, würdest du natürlich auch die Option offen lassen, dass da vielleicht nochmal ein neuer Film oder ein weiterer Film entsteht. So. Aber die ist bei diesem Film nicht notwendig. Und ich finde, die beiden Hauptdarstellerinnen, die machen das echt gut. Mhm. Ja, die eine Dame kennt man aus Burning zum Beispiel. Das ist die Hauptdarstellerin aus Burning. Und ich tut mir leid, koreanischen Namen, ich will sie nicht falsch aussprechen. Und bevor ich jetzt mich irgendwie durch die Gegend wurschtel, lasse ich es einfach lieber sein. Aber die Damen fand ich gut. Ich fand das Setting, so die Kameraarbeit, fand ich wirklich gut. Es wird auch nicht so unbedingt immer auf Jumpscares hinausgearbeitet.
Null, sondern überhaupt gar nicht.
Sondern immer auf, sage ich mal, Enthüllungen oder beziehungsweise auf das Erklären von Zusammenhängen. So, das wird immer. Und du hast dann mit jedem neuen Schritt, den der Film geht, mit jedem neuen Schritt, den die Protagonisten oder die Figuren in dem Film machen, hast du plötzlich immer eine neue Variation, aber die wird halt zurückgeholt aufgrund von gewissen Elementen, die du schon vorher im Film gesehen hast. Also Aussagen zum Beispiel. Da kommt dann ein Satz, der wird am Anfang gesagt und der wird dann später auch nochmal gesagt, aber er steht dann halt plötzlich im ganz neuen Kontext. Und dadurch gewinnen diese Worte oder diese Sätze oder diese Momente, diese Bilder, gewinnen dadurch immer wieder eine neue Bedeutung oder halt einen anderen Impact. Und das fand ich cool.
Ja, das hat halt auch mehr Impact als jeder fucking Jumpscare. So, weißt du? Das hat halt mehr für dich als Zuschauer, so aha, dieser Aha-Moment ist dann halt viel, viel stärker als so diese ganzen typischen Horrorelemente, die wir schon 1000 Mal gesehen haben. Aber ich fand den vor allem auch, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich nicht alles gesehen habe, aber ich fand den bildlich total toll.
Ja.
Alter Schwede, also es hat mir wieder gezeigt, dass ich einfach mehr asiatische oder vor allem südkoreanische Filme gucken muss. Nicht erst seit Parasite. So, das ist halt Fakt.
Ja, also ich kann The Call empfehlen. Ich weiß nicht, wie du
es siehst. Ich auch. Ich finde, er nimmt halt irgendwann eine Abzweigung, ich würde es nicht Wendung nennen, sondern einfach eine Abzweigung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und auf einmal ist das ein ganz anderer Film, finde ich.
Ja.
Ich dachte, das läuft auf was ganz anderes hinaus. Und am Ende wird es dann mal so ganz anders, ganz unkonventionell auch. Und ich fand den wirklich echt gut.
Ja. Ja. So viel dazu. Wir machen noch einmal kurz eine Werbung und dann melden wir uns mit dem großen Film für diese Woche. Kann man so sagen?
Ja.
Ja, mit dem großen Film für diese Woche zurück. So, willkommen zurück. Wir sind noch mitten, bei Kino Plus. Wir sind noch mitten bei unseren Streaming-Tipps. Bevor wir auf den finalen Film oder auf den großen Film für diese Woche eingehen, noch kurz zwei Erwähnungen. Ich habe nämlich gestern noch einen Film angefangen, der heißt Die Bestie. Und das ist so gesehen Taken oder 96 Hours auf Italienisch. Da geht es um einen doch traumatisierten oder sehr gezeichneten und viele Pillen schluckenden Kriegsveteran, der noch einmal die...
Du hast eben schon angefangen damit und hast von einem traumatisierten Bullen gesprochen. Ich war wirklich bei dem Tier.
Ach so, ich auch, weil Bestie und Bulle verbindest du ja eher.
Ja, ich dachte irgendwie die Geschichte eines Bullen, der
ich glaube, er ist
oder so.
Er ist Ex-Polizist und Ex-Soldat, oder? Eins von beiden.
Okay,
ja.
Gut.
Und wie gesagt, ich habe den Anfang gesehen.
Plötzlich.
Und der Anfang beginnt schon damit, dass er irgendwie halt zu seiner Psychiaterin geht und sagt, ey, ich habe die Kinder zu Besuch, bitte gib mir mehr, also gib mir eine höhere Dosis. Ich will einfach ruhiger bleiben und ich will nicht irgendwie in eine Situation geraten, wo ich halt durchdrehe und so, ja. Und dessen kleine Tochter wird entführt. Und das lässt ihn wohl die Bestie in sich nochmal entfesseln. Ich habe nur den Anfang gesehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Klang oder beziehungsweise wirkt auf jeden Fall jetzt schon mal so, als könnte es nachher noch grob werden.
Und wo hast du den gesehen?
Auf Netflix.
Ah, Netflix.
Auf Netflix. Und dann habe ich einen Film gesehen und das solltet ihr vielleicht machen, wenn euch nach Kurzfilm der Sinn ist und wenn ihr mal einen schönen Kurzfilm sehen wollt. Wenn ihr Eltern seid, weiß ich nicht, ob ihr diesen Film unbedingt sehen solltet. Ich habe ihn mir angeguckt und es waren 12 Minuten, die mich am Ende ja zerstört haben. If Anything Happens, I Love You, heißt er. Ein Zeichentrick-Kurzfilm über zwei erwachsene Menschen. Es sind Ehepartner, die nicht miteinander reden. Und über die Zeichnung wird vermittelt, dass sie halt schon sehr viel gestritten haben. Also ihre Schatten streiten immer miteinander. So. Und dann erfahren wir, warum diese Schatten über ihnen schweben. Mhm. Und boah, Feierabend, ey. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ging.
Ja, ich wusste leider, worum es geht.
Ah,
weil
schade, ich
leider
nicht.
Die.
Ich jetzt leider auch.
Weil, nee, du weißt nicht, worum es geht. Das Problem ist nämlich, dass bei Letterboxd, erster Satz, sofort Erklärung. Und ich glaube, sogar bei Netflix, da kann man den nämlich momentan streamen. Ich glaube, sogar da steht es sehr früh. Und leider muss man wirklich sagen, ich finde ihn immer noch toll, aber er verliert wahnsinnig an Punch, wenn man weiß, an emotionalen Punch, wenn man weiß, worum es geht.
Deswegen sollte man wohl lieber nicht vorher auf IMDb oder Letterboxd gucken. Ich erwische mich dabei auch selbst immer, aber man sollte das lieber sein lassen. Auch wenn man natürlich wissen will, wie lang geht der, von wem ist der, einfach gucken.
Ja, also if anything happens, I love you. Hab mir die Schuhe ausgezogen innerhalb von 12 Minuten. Fand ich gut.
Werde gucken.
So, und damit sind wir bei Mank. Der erste Film, der erste richtige Film von Regisseur David Fincher seit Gone Girl, was jetzt auch schon wieder 6 oder 8 Jahre her ist.
Was ich echt nicht auf dem Schirm hatte, dass er dazwischen nichts, zumindest im Filmbereich.
Nö, nur Serie.
Mindhunter hat er gemacht, ne?
Ja, Serie.
Ja.
Also, wie gesagt, ist der erste Film. Ich versuche kurz zu rekapitulieren, worum es geht. Es geht ihr um den Hollywood-Autor Herman Mankiewicz, der in den 1930er Jahren ja, mit Gipsbein ans Bett gefesselt, auf einer kalifornischen Ranch vor sich hin vegetiert und innerhalb von 30 Tagen, glaube ich, ne? Ist es? 30 Tage.
Ja, erstens 90 und wird es runtergebrochen auf. Nee, 60, oder?
60
Tage sind es.
Er soll in 60 Tagen ja ein Drehbuch schreiben. Und nicht nur irgendein Drehbuch, sondern das Drehbuch von Citizen Kane. Das Regiedebüt eines jungen, 24-jährigen Mannes namens Orson Welles. Ja, der damit irgendwann mal Geschichte schreiben sollte. Und dieser Film beschreibt jetzt halt zum einen, wie Herman Mankiewicz oder Mank, wie er genannt wird, zusammen mit seiner Krankenschwester und einer Sekretärin, gespielt von Lily Collins, versucht, dieses Drehbuch zu schreiben. Und gleichzeitig parallel dazu wird geschildert, was dazu geführt hat, dass er dieses Drehbuch so geschrieben hat, wie er es geschrieben hat.
Ja, und ich habe aber was anderes erwartet, nachdem ich gehört habe, geht um die Entstehungsgeschichte von Citizen Kane. Denn man sieht zum Beispiel nicht eine Szene, wo irgendwie gezeigt wird, wie die überhaupt auf die Idee kam von Citizen Kane, sondern es ist mehr so ein bisschen wie Once Upon a Time. Also was dieses, es zeigt halt Hollywood dieser Ära und diese ganzen Zusammenhänge aus Politik und eben Hollywood und warum die beiden sich dann letztendlich auch, wenn man so will, verzofft haben und warum es da so einen Streit mehr oder weniger gab. Und das fand ich total spannend, dass das mehr um die Charaktere ging als um den Film, denn ich habe fast schon erwartet, ich sehe fast schon so, wie sie Citizen Kane drehen, davon ist gar nichts zu sehen. So. Und ich fand es so aber sogar unterhaltsamer, denn ich muss sagen, ich hatte fast die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht. Es liegt daran, dass die Dialoge auch sehr lustig sind, dass es vor allem aber auch ein paar Parallelen zu heute gibt in meinen Augen, was total interessant ist. Also zu der Zeit haben sie versucht, die Leute wieder ins Kino zu bringen. Also quasi auch wie gerade oder dann halt eben nächstes Jahr.
Ein Rechtsruck geht durch die Nationen.
Ein Rechtsruck. Sie reden, es gibt einen Dialog über Hitler, wo der überhaupt nicht ernst genommen wird, wo halt gesagt wird so, ja, ach, die Deutschen, das ist eigentlich ein vernünftiges Volk.
Zweitgrößter Absatzmarkt.
Ja, sehr schlecht gealtert.
Ja, und dann sieht man halt, es spielt ja 1934 und dann natürlich einen gewissen Zeitrahmen hat das Ganze. Also es ist vor dem Zweiten Weltkrieg und alle unterschätzen das, was da in Deutschland sich aufplustert. Und der eine sagt halt, nee, also Merck selbst sagt dann so, nee, das sind halt 40 Millionen Leute, die den unterstützen. Das sollte man nicht unterschätzen. Und ein anderer sagt dann so, was sind denn eigentlich KZs? Als dann erzählt wird, was Konzentrationslager sind. Und diesen Dialog... Ich
hab noch keins gesehen.
Ja, genau, diesen Dialog fand ich total spannend, dass das so unterschätzt wurde und so. Dann hast du noch, es ist eine Zeit der oder eine Ära der Prequels und Fortsetzungen. Sie haben zu der Zeit, habe ich nämlich im Nachhinein noch recherchiert, sie haben zu der Zeit viele Filme neu gedreht. Und zwar viele aus der Stummfilm-Ära. Denn jetzt konnte man ja irgendwie mit reden und alles. Und deswegen haben sie sich gedacht, okay, dann lass uns doch alte Filme nehmen. Und das ist ja auch ein bisschen eine Parallele zu heute, weil wir einfach sau viele Prequels, Sequels, Remakes, whatever. Remakes,
Reboots.
Das fand ich ganz, ganz spannend. Und ey, die Dialoge, die haben mir so viel Spaß gemacht.
Und es geht unter anderem auch um Fake News.
Das ist auch ein Thema, ja. Und mir war nicht bewusst, wie krass die politischen Zusammenhänge zu der Zeit waren. Also wie einflussreich das war, wer jetzt irgendwie der Gouverneur ist zum Beispiel, was das für Hollywood bedeutete. Ich weiß nicht, kenne mich da nicht so gut aus, wie das heute so ist, aber ich find's krass, wie politisch dieser Film ist. Das fand ich sehr, sehr interessant und will mich da jetzt, also der Film hat mich dazu gebracht, dass ich im Nachhinein jetzt noch mehr über diese Ära wissen will und über die ganzen Zusammenhänge. Und ich habe das vorher noch nicht so häufig gehabt, dass ich verstanden habe, womit das alles zusammenhängt. Und es gibt dann halt auch eine riesige Sitzung, wo eben dieser Hitler, also wo Hitler und Nazi-Deutschland Thema ist, wo dann eben Politiker drin sitzen, neben Filmstudio-Bosse. Und da sind auch so lustige Dialoge dabei wie, ach, so irgendwelche trashigen Monsterfilme, das überlassen wir mal Universal. Und so. Das ist halt einfach so gut und hat sau viel Spaß gemacht. Ja, und Mank ist auch ein cooler Charakter, wie ich finde. Und top gespielt von Gary Oldman. Das macht so viel Spaß. Und der Film ist natürlich auch inszeniert wie damals. Ne, du hast so teilweise sogar wie Citizen Kane inszeniert, so Unschärfen im Hintergrund. Du hast immer wieder diese Anzeigen, wann das gerade spielt, ob am Tag oder Nacht, weil es ist halt schwarz-weiß und man erkennt es nicht immer. Und es springt in den Zeiten, wie auch Citizen Kane. Und das finde ich ganz smart von David Fincher gemacht, dass das doch auch, obwohl es die Geschichte von diesem Entstehungsprozess erzählt, eine Hommage auch ist an Citizen Kane, meiner Meinung. Und ich habe den Film leider schon sehr lange nicht mehr gesehen, aber der Film wird mich dazu bringen, dass ich Citizen Kane bald mal wieder schaue.
Was hast du?
Ich stimme Sandro eigentlich in fast allen Punkten zu. Bis auf den Punkt, dass mich diese Ära interessiert, so banal es klingt.
Interessiert dich nicht?
Nee, weil ich leider sagen muss, und das ist auch so ein bisschen mein Problem gewesen mit Once Upon a Time in Hollywood, ich tue mich sehr, sehr schwer, wenn Filme von heute versuchen, eine Ära wieder auf oder eine Ära zu erklären und so zu veranschaulichen. Das gelingt hier hervorragend. Und ich meine, allein die erste Szene, man sieht ein Auto, man sieht ein Haus, also die Vorderseite eines Hauses, und man sieht ein Auto die Straße hochfahren. Ein ganz simples Bild, aber in der Bildverteilung und in dem Schwarz-Weiß, das angewandt wird, denkt man wirklich, der Film ist von damals.
Er hat ja auch die Fehler drin wie damals.
Genau,
ne? Also irgendwie diese Punkte, die aufkommen.
Und genau, so. Und es gelingt ganz, ganz hervorragend, wirklich das Flair von damals wieder hochzuholen. Aber für mich reicht das nicht. Also wenn ich Filme über die damalige Zeit sehen will, dann gucke ich Filme aus der damaligen Zeit. Und ich tue mich ganz, ganz schwer bei Filmen eben wie Mank, bei Once Upon a Time in Hollywood, wenn ich einfach nur merke, ja, ihr liebt diese Zeit gerade. Aber ihr wart nun mal nicht in dieser Zeit. Und es ist schön, wenn ihr euch gerade, es ist ja, was ich so ein bisschen recherchiert habe, wirklich ein absolutes Herzensprojekt von David Fincher und ich glaube, seinem Bruder gewesen.
Sein Vater hat
sein Vater
Drehbuch,
sogar.
Der ist 2003 gestorben. So.
Genau, der das Drehbuch geschrieben hat und wo David Fincher, wo sich Vater und Sohn beide einig waren, die werden dieses Drehbuch niemals loswerden, weil wer soll denn so einen Film inszenieren? Jetzt haben sie halt eben Netflix gefunden, was sehr ironisch ist.
Das ist schon
Ansicht,
ironisch,
ne?
Ja.
Aber an sich, der Film ist wirklich top gemacht. Was ich ihm sehr zugute halte, ist sein sehr lockerer Tonfall. Das ist ein Film, wo ich von vornherein gesagt hätte, auch gerade David Fincher von ihm inszeniert, der nicht gerade für seinen Humor so unbedingt irgendwie berühmt ist, dass das deutlich verkopfter wird, deutlich trockener wird. Und das ist der Film
überhaupt nicht. Ja, und so schwermütiger auch.
Eben, und das ist hier halt überhaupt nicht so. Im Gegenteil, der ist so schön selbstreferenziell teilweise. Wir haben da irgendwie, ich erinnere mich, fast eine meiner Lieblingsdialoge ist, da unterhalten sich zwei Männer, also beide so 40, 50. Und der eine beschwert sich darüber, dass das Publikum heutzutage nur noch Mafia-Filme gucken will. Wo ich so denke, dieser Typ, der eigentlich selber in diese Zielgruppe Mafia-Filme passt, der auch noch in einer Position arbeitet, die Filme für die Leute macht, die Mafia-Filme gucken, beschwert sich darüber, über diese Eintönigkeit, über Mafia-Filme, wo sich heute Leute wahrscheinlich darüber beschweren, über die Eintönigkeit von Superheldenfilmen. Und der hat immer zwischendurch immer wieder Momente, wo ich dachte so, ja, okay, da kriegt er gerade mich persönlich auch. Auch Amanda Seyfried, die bisher noch nicht erwähnt wurde. Also mittlerweile ist Amanda Seyfried auch eine Darstellerin, durch die gewinnt für mich ein Film automatisch. Also die muss schon richtig, richtig, richtig mies aufspielen, dass sie nicht ein Pluspunkt an einem Film ist. Und hier, sie ist so süß und so charmant und ihre ganze Figur ist so viel klüger, als sie es auf den ersten Blick, wie sie auf den ersten
schafft
Blick
es super, wirkt. Sie schafft es super, diese zwischen den Zeilen, diesen zwischen den Zeilen Intellekt
absolut
rüberzubringen. Also muss ich auch sagen, finde ich mit die beste Rolle, die sie seit langem gespielt hat.
Ja, finde ich auch. Und deshalb an sich ganz, ganz viele Zutaten, die ich mag und auch der Film an sich, das ist alles, gebe ich dem alles und trotzdem am Ende, mich persönlich hat er tatsächlich nicht so erreicht. Was auch die direkte Erklärung ist, weil ich weiß schon, dass diese Kommentare wahlweise bei Twitter oder unter einem YouTube-Video kommen. Deshalb hat der Film von mir auch nur drei Sterne bei Letterboxd bekommen. Denn das hat nichts, also wenn ich
das nur hat den, nichts Qualitatives.
Eben, nur wenn ich den Film bewerten müsste, 4,5, vielleicht eine 5. Ich habe da nichts auszusetzen, im Gegenteil. Aber mich persönlich hat er, genau wie Once Upon a Time in Hollywood, einfach nicht so richtig erreicht, weil, wie gesagt, diese Dekade interessiert mich nicht. Und das ist halt.
Ich kann das zum gewissen Teil sogar nachvollziehen, denn mein Problem, also die einzige Kritik, die ich da hätte, wäre, man muss eigentlich ein gewisses Grundwissen voraussetzen.
Er setzt, das finde ich halt auch eine große Hürde an dem Film. Er setzt ein gewisses Grundwissen voraus. Und wenn du nicht weißt, wer Louis B. Mayer ist, dann bist du da eigentlich schon gearscht.
Ich wusste es nur, also ich konnte mir das dann zusammenreimen, weil ich wusste, dass MGM, dass da sein Name drin steckt.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen.
Also, ja, aber das weiß ja trotzdem nicht jeder Netflix-Zuschauer, Zuschauerin.
Ja, aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie sein Vor- und Nachname ist, aber ich konnte trotzdem anhand der Dialoge erkennen, dass das der MGM-Typ ist.
Ja, aber selbst, also wie die Zusammenhänge der Studios sind, wer da die Politiker sind, das ist ja dieser eine, dieser Governor, der ist, steht ja vor den Wahlen und sowas und wenn du nicht weißt, wer der Typ ist und so, ist schon ein bisschen schwierig, das meinte ich vorhin mit dem, der Film bringt mich dazu, mich im Nachhinein mehr mit dieser Ära zu befassen, aber es gibt natürlich auch Szenen, wo ich nicht wirklich gerafft habe, was es ist. Und ich hätte gern die ganzen Sachen erkannt. Ich hätte gern erkannt, welche Filme da im Hintergrund gedreht werden, weil man manchmal auch so Kulissen und sowas sieht. Aber da fehlt mir halt einfach das Wissen zu dieser Ära. Und das würde ich schon auch als Kritikpunkt ansehen.
Hey, dann finde ich schön, wenn der Film es schafft, dich, sag ich mal, oder bei dir eine gewisse Neugier zu wecken. Also ich finde es super, wenn der Film es schafft, bei Zuschauern, die sich überhaupt nicht mit der Ära auskennen oder für die, ja, weiß ich nicht, Hollywood oder Filme erst irgendwie ab den 60er, 70ern anfangen oder keine Ahnung, wenn die jetzt dazu gebracht werden, durch diesen Film sich damit auseinanderzusetzen. Oder halt auch mal vor allem sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich guck mir jetzt mal Citizen Kane an. Und ja, man muss nicht ein Meisterwerk erwarten. Das ist immer so, glaube ich, das Dilemma an der ganzen Geschichte. Ja, wenn man halt von allen irgendwie hört, ey, der Film ist ein Klassiker, der Film ist ein Meisterwerk, der Film ist das Beste, was jemals irgendwie aus Hollywood rausgekommen ist. So. Und dann guckt man sich den Film an und ja, man wird halt eben nicht angesprochen. Man wird halt nicht irgendwie erreicht. Man guckt sich das an und denkt sich, was reden die denn da an? Aber das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, dass wenn man irgendwie sich einen so gesehen Klassiker anschaut, dass der einen sofort erreichen muss. Das habe ich jetzt in letzter Zeit öfter mal gemerkt. Das ist, glaube ich, einfach, davon sollte man sich frei machen im besten Falle. Guck dir den Film an, versuch zu verstehen, warum die Leute den als Klassiker ansehen, aber erwarte nicht, dass du auf der gleichen Stufe bist, sobald du den das erste Mal gesehen hast.
Es kann ja
das
auch
kannst
helfen.
Du nicht.
Eben, es kann ja helfen, dass wiederum, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich das eben schon gesagt habe, aber zu gucken, wann der Film auch gedreht wurde. Weil man ja ganz ehrlich sagen muss, wenn man einen Film hat, irgendwie von Wann war Psycho beispielsweise?
1960.
Auch 60er, ja.
Genau. Wenn man sich den anguckt und mal überlegt, was ging mit dem Film einher? Was ging mit diesem Filmstart überhaupt einher? Und dass damit fast ein neues Genre begründet wurde und so weiter. Und dann guckt man das Ganze heute, 70 Jahre später?
60. Also im Falle von Psycho 60.
Stimmt, genau. Ganz viele Jahrzehnte später guckt man den Film und ich behaupte mal, die Leute, die ihn halt damals zum Klassiker gemacht haben oder die halt so im Laufe der Filmgeschichte diesen Film zum Klassiker erklärt haben, das geht ja auch nicht immer von der Wirkung auf das, auf die Gegenwart aus. Nee. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, dann nimmt das schon so ein bisschen Druck raus, weil bestes Beispiel für mich ist immer noch, gar nicht im Filmbereich, aber im Serienbereich Twin Peaks. Das ist eine Serie, die ich geguckt habe vor ein paar Jahren, wo ich gemerkt habe, ich weiß genau, warum diese Serie ein Meilenstein ist, warum die wichtig ist, warum die damals so gut war und auch heute in vielen Teilen immer noch so gut wirkt wie heute. Aber es kam nun mal danach eben sehr viel aufbauend auf Twin Peaks, also von der Stilistik, vom Erzählen und so. Und deshalb hat das für mich keinen innovativen Wert mehr heute. Aber ich kann da unterscheiden, wie das damals gewirkt hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, vielleicht nimmt das so ein bisschen Druck raus einfach. Ja.
Und das ist bei Mank halt auch das Thema. Ich glaube, wenn du halt weder Orson Welles noch alles, was um diese Figur oder um diesen Regisseur irgendwie drumherum bekannt ist, noch Citizen Kane großartig kennst, gesehen hast oder irgendwie was drüber weißt, dann wird dich Mank wahrscheinlich nicht erreichen. Das ist dann wahrscheinlich so dieses Irishman Phänomen, dass du halt diesen Film anguckst und denkst dir, ja, das ist schon ganz gut alles und so, aber hey, warum ist das so lang?
Außer du freust dich halt an Dialogen, aber dann könnte das Problem sein, dass du diese Dialoge vielleicht nicht raffst.
Ich muss tatsächlich sagen, dass ich überrascht war über die Art und Weise der Dialoge, denn das hatte schon teilweise hier und da ein bisschen Sorkin-Qualität. Oder beziehungsweise vom Tempo her, wie die Informationen abgefeuert werden, wie schnell sich die Leute Informationen um die Ohren knallen. Also das fand ich überraschend für Fincher. Ich muss auch sagen, mir hat Mank richtig gut gefallen. Also ich glaube, der wird in meiner Jahresendbestliste wird er auf jeden Fall drin landen. Aber vor allem eben, weil ich die Arbeit, die Fincher hier macht, wirklich, wirklich fantastisch finde. Mhm. Also das ist wirklich, das ist so großartig, was der macht. Der hat ja, der hat den ganzen Film ja in 20% mehr Framerate aufgenommen, als er eigentlich braucht. Um das halt dann kleiner zu machen, zu komprimieren, schmutzig zu machen.
Er hat gesagt, er hat es hochauflösend aufgenommen und letztendlich sind irgendwie 2/3 oder so weggefallen von der eigentlichen Qualität.
Ja. Das ist absurd. Das muss ich mal vorstellen. Also das ist so eine, das ist so perfide, ja. Und das ist so überlegt und das ist so ein Level an Überlegung, das würde ich niemals würde ich das erreichen.
Ja, aber ich meine, überleg mal, sind ja in den letzten Jahren einige Schwarz-Weiß-Filme erschienen, obwohl sie jetzt gedreht wurden. Aber das ist mir so aufgefallen, im Vergleich dazu, nehmen wir einen The Artist, nehmen wir einen Nebraska, das sah alles nicht so aus wie eben,
ja,
das sah alles modern in Schwarz-Weiß aus.
Genau, weil sie zum Beispiel gutes Beispiel, Nebraska.
Haben sie, glaube ich, auf Film gedreht, Farbe gedreht.
Oder? Genau, haben sie auf Farbe gedreht, genau. Und nachträglich koloriert.
Genau.
Und das merkst du halt. Ja. Und das haben sie halt hier nicht gemacht. Mhm. Sie haben halt versucht, den direkt auf Schwarz-Weiß anzupassen. Er hat ja diese monochrome Linse oder was weiß ich, extra auf diese Red-Kamera, also die Firma Red musste ja extra für ihn schon vor Jahren so ein Ding entwickeln. Und es kommt jetzt hier zur Vollendung. Ja, und diese Brandlöcher da oben drin, die dir da immer angezeigt werden, oder auch das grisselige Bild und so, das ist alles nachträglich reingearbeitet.
Ja, aber deswegen funktioniert es ja auch. Bei Logan gibt es ja diese Schwarz-Weiß-Fassung, die funktioniert gar nicht, weil die haben den halt beim Dreh auf Farbe gedreht und auch gedacht auf Farbe.
Genau. Mhm.
Zum Beispiel Mad Max funktioniert noch halbwegs, weil. Ja, aber
sie haben es halt. Parasite funktioniert besser. Da haben sie nämlich auf Schwarz-Weiß geachtet, auf die Ausleuchtung.
Genau, wenn du darauf achtest, aber im Nachhinein ist es halt doof. Und deswegen, das zeichnet den Film aus, dass da einfach von vornherein dieser Plan war, das so zu machen.
Man kann sich den Film auch nicht in Farbe vorstellen.
Nee. Und das halt in Kombination mit dem Soundtrack von Atticus Ross und Trent Reznor.
Die sind immer
wo du halt denkst, ey, da haben die irgendwie einen Leierkastenorgelmann daneben gestellt, der einfach die ganze Zeit runtergedüdelt hat, so. Dann die Verweise auf Citizen Kane. Weil das ist ja wirklich, was hast du schon gesagt, so, ne? Diese Zeitsprünge, dass zum Beispiel die eine Figur den einen Satz anfängt und die andere Figur in der nächsten Szene beendet diesen Satz und daraufhin hast du plötzlich aber einen Zeitsprung von 10 Jahren oder so, ja? Und solche Sachen. Die Kameraarbeit, wenn die halt wirklich echt so, weiß ich nicht, so präzise ist, so stillsteht, sich immer nur dann bewegt, wenn Figuren sich bewegen, ja? Die alles erfasst, was du in dieser Information mitnehmen sollst. Und
die Spiegelung, wie die Kamera positioniert ist, ja, auch gerade wenn es dann um Orson Welles geht, von Tom Burke, meiner Ansicht nach auch ganz gut gespielt, obwohl ich finde, dass Tom Burke ein bisschen zu alt ist für 24, also der hat nicht wirklich wie 24 gewirkt, aber trotzdem, Fincher kommt damit irgendwie durch, genauso wie er damit durchkommt, dass halt ein Gary Oldman eigentlich 20 Jahre älter ist, als Meng zu dem Zeitpunkt war. Ja, also der ist halt schon 60 und man merkt ihm auch an, dass er 60 ist, aber es fällt nicht so sehr ins Gewicht. Also ich finde, Fincher kann das irgendwie, der kommt damit durch, der kann das irgendwie gut verschummeln so. Weil es halt auch geil gespielt ist. Und dann hast du Charles Dance als William Randolph Hearst. Dieser Monolog vom Leierkastenäffchen so, ne? Super. Ja. Super. Nochmal. Frau Seyfried hervorgehoben, ja. Und all das, so dieses Gesamtwerk irgendwie. Ich fand's wirklich fantastisch.
Ich finde sogar, eine Szene ist besonders herzlich, finde ich sogar. Stichwort Hausmädchen. Und zwar, es ist zum Beispiel auch Lily Collins dabei, die will ich eigentlich auch nochmal hervorheben, weil das ist ja die Tochter von Phil Collins und ich habe die über die Jahre irgendwie so ein bisschen, also begleitet, also geguckt, was sie so macht. Und es freut mich, dass sie jetzt auch solche Filme kriegt, weil das auch ein relativ langer Weg war. So, das erste war dieses Hungersdrama, also wo sie so eine
To the Bone.
Den auf Netflix. Und dann hat sie jetzt irgendwie noch eine Netflix-Produktion, mein Guilty Pleasure, Emily in Paris. Habe ich mir angeschaut. Fantastisch. Guilty Pleasure, Dani. Und dann hat es mich gefreut, sie auch hier zu sehen. Und sie macht auch einen guten Job. Und gerade diese Szene funktioniert ja auch richtig gut mit den Hausmädchen. Und das hat diesen Charakter Mank auch noch mal, also das, was da passiert, auch noch mal so ein bisschen sympathischer gemacht.
Ja. Plus halt noch diese innere, so fast schon self-fulfilling prophecy, ne? Ich meine, ein Orson Welles, der wurde irgendwann selbst zum Citizen Kane, der wurde selbst zum Charles Foster Kane. Hier hast du den Mankiewicz, der halt auch irgendwie sowas wie Kane ist. Der war irgendwo mal im Kreise der Reichen und Schönen und Mächtigen so und ist dann halt auch irgendwie in Ungnade gefallen und es ist jetzt der verbitterte Säufer, der irgendwie die letzte Chance nutzt, die ihm noch bleibt, ja. Und das sind so Parallelen und wie das alles miteinander, also wie das alles aufeinander wirkt und ineinander reinspielt. Das fand ich halt auch wieder echt.
Ja, und auch dieses Drama, wer kriegt die Credits fürs Drehbuch?
Ja.
So, ne? Weil, also und man muss sich das ja reinziehen, der war 24, als er den Film gemacht hat, aber Drehbuch ist ja eigentlich nur mal Mengs.
Ja, es ist einer der legendärsten Streits in Hollywood. Ja, und man ist sich bis heute nicht ganz sicher, wer wie anteilig gemacht hat. Ne? Ich meine, der Film nimmt eindeutig die Position ein, dass Mankiewicz den Hauptanteil geleistet hat, aber es gibt viele, die halt auch Zeitzeugen, die halt sagen, nee, eigentlich war das nicht so. Also es ist ein langjähriger Streit und hier schön in Form gegossen von einem Mann, der es wirklich drauf hat. Also so viel kann man mal festhalten. Fincher hat's einfach drauf.
Und er darf gerne mehr Komödien machen. Also ich meine, Mank ist keine Komödie, aber der hat ja, was so das Tempo und die Figuren an, das Anleiten der Schauspieler angeht, hat er ja doch einen sehr guten Blick für Pointen und für Tempo sowieso und alles. Ja. Und
er kann nicht nur Thriller.
Ja.
So viel zu Mank und so viel zu Stream It. Und da.
Sollten wir nicht noch über einen Film reden?
Welchen denn?
Stichwort Mads Mikkelsen. Oder später? Irgendwann anders?
Ah, irgendwann anders auf jeden Fall.
Okay.
Aber haltet euch schon mal Im Rausch oder Another Round, so heißt dieser Film. Setzt euch den mal auf den Zettel. Ja. Antje und ich haben den gesehen. Er ist Zucker. Und er beweist einmal wieder mehr, was Mads Mikkelsen für ein geiler, fantastischer, großartiger, wirklich mit kleinsten Emotionen oder kleinsten Mimiken arbeitender Schauspieler ist.
Ja.
Der auch noch verdammt gut tanzen kann dabei.
Okay.
So, wer nicht so gut tanzen kann, aber wer dafür ziemlich viel Muskelmasse besitzt und dementsprechend auch ein riesengroßer Star in den 80er war oder auch in den 90ern, ist Arnold Schwarzenegger. Hauptdarsteller aus unserer Hausaufgabe, die noch offen ist, aus Total Recall. Und für die hat uns der liebe Urst, auch ein sehr gern gesehener Gast hier bei uns, Urst der Typ, der hat uns eine kleine Matz gemacht. Falls ihr die jetzt nicht seht, dann war diese Matz verwerflich und wir mussten sie rausschneiden. Falls ihr sie seht, habt ihr sehr viel Glück gehabt, denn sie ist doch recht unterhaltsam. Hier ist eine kleine Matz zu unserer Hausaufgabe Total Recall.
Ich liebe Total Recall.
Mit Arnold Schwarzenegger. Wabidi-bap-bap.
Das Remake ist besser.
Total Recall. Die totale Erinnerung kommt den meisten Menschen erst, nachdem sie am Sonntagmorgen mit ins Klo kotzen fertig sind, um dann festzustellen, dass es nicht mal das eigene ist. Für Arnold Schwarzenegger, viel bekannt unter Arnold Schwarzenegger, kamen diese im Jahr 1990 unter der Regie von Paul Verhoeven in die Kinos. Also nicht nur für Arnie, sondern für uns alle. Da startete der Film nämlich in den Lichtspielhäusern durch. Gut für den Osten, der durfte auch mitgucken, denn David Hasselhoff war es ein Jahr zuvor gelungen, das SED-Regime zu stürzen. Möchten Sie mehr wissen? Der Film wurde unter anderem von Dan O'Bannon geschrieben. Ihr wisst schon, der Typ, der Quatsch wie Alien schrob, aber auch Sci-Fi-Meilensteine wie Darkstar oder was umgekehrt, na egal. Der Regisseur von Return of the Living Dead eben und streng nach dem Motto Send more paramedics, weil es übel Fleischwunden zu behandeln gibt, lässt es Director Paul Verhoeven, wie schon in seinem Robocop zuvor und später bei Starship Troopers sowie Hollow Man, mächtig auf dem roten Planeten spalettern. Gekostet hat die ganze Chose übrigens 65 Millionen Dollar. Zum Vergleich, in Jahren zurückgerechnet befinden wir uns hier am Ende der Kreidezeit. Den Dinos geht's gerade Bombe, bis ein Asteroid mit Buenos Aires kollidiert. Möchten Sie mehr wissen? Eine weitere erwähnenswerte Personalie wäre natürlich LSD-Junkie und Vorlagen-Dystopie-Autor Philip K. Dick, der unter anderem mit Träumen Androiden von elektrischen Schafen die Basis für Blade Runner verfasste, wobei es bei diesem Buchtitel auch ein verzweifelter Versuch gewesen sein könnte, eine bequeme Gummizelle zu ergattern. Naja, der Mann ist dennoch ein wichtiger Sci-Fi-Autor, Adaptionen wie Man on a High Castle, Minority Report und Next, na gut, zumindest der Rest, zeugen davon, dass seine Vision die popkulturelle Auffassung von Wirklichkeit gewaltig zerbersten lassen hat. Also auf den Punkt, der Mann war so verquer im Kopf, dass heute sämtliche deutsche Wasserwerfer einfach an ihm vorbeischießen würden. Möchten Sie mehr wissen? Kurzum, die Personalien hinter Total Recall strotzen nur so vor Krassität, also ist klar, dass Total Recall ein krasser Film ist und das bis heute, denn gerade Arnie sowie die Effekte sind einfach zeitlos, genau wie die ewig währende Diskussion darüber, ob alles nur Traum oder Wirklichkeit ist. Leben wir in einer Brain-in-the-Tank-Theorie? Gibt es eine Realität, in der das Colin Farrell Remake gut ist? Ja gut, dank Schröck habe ich den Director's Cut geschaut und der ist zumindest nicht komplett scheiße. Wird Schnitzel paniert, damit es nicht friert? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht wissen die da oben bei Kino Plus mehr. Zurück ins Studio.
Fantastisch.
Sehr gut, danke. Danke, 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 liebe Urst. Ja, es ging ja gar nicht so sehr um unsere Meinung. Ich weiß nicht, hast du ihn inzwischen nachgeholt?
Nein.
Nein.
Es tut mir leid.
Mach es. Ach, Antje.
Das war noch die Zeit, auch wo die Filme alle so dreckig waren. Die, also,
ja, du zumindest heute, Paul Verhoevens Filme.
Ja, aber auch, nein, nicht nur Paul Verhoeven, Alien und so, all dieses Zeug ja irgendwo, wenn es in Science Fiction geht. Und ich mir fehlt das heute ganz oft. Heute ist alles so clean.
Ja, obwohl ich fand ja auch Total Recall hatte schon eine gewisse Cleanigkeit, ne, wie soll man sagen, eine gewisse Reinheit, ja, so von den Bildern her, von den Kulissen her, die aber dann halt mit sehr viel Blut und Gekröse und ekligen Figuren halt, sag ich mal, übertüncht wurde. So, ja. Also dieser Film ist halt auch legendär für seine prosthetischen Arbeiten. Also es gibt so einen Mutanten, der sich im Bauch eines anderen Menschen befindet, aber der halt wirklich eine eigene Persönlichkeit hat. Und der sieht schon widerlich aus, ja.
Bin gespannt, was die Leute sagen.
Ja, also, ich habe hier mal so ein paar Stimmen zusammengetragen. Ja, das ist viel. Egal, ich fange mal an hier mit DK2, der sagt, Total Recall ist ein Meisterwerk und neben Terminator 2 der wohl beste Schwarzenegger-Film. Im Grunde kann man gar nicht in Worte fassen, warum dies so ist. Auf den ersten Blick erkennt man ein trashiges Design und denkt, es wäre irgendein Direct-to-VHS-B-Movie-Gedöns aus den 80ern. Doch neben der intelligenten Story, der immer noch Grund zur Diskussion gibt, einer unheimlich harten Gangart der dystopischen 80er-Jahre-Zukunftswelt und der perfekten Mischung aus Agenten-Thriller, Sci-Fi, Fantasy und Philosophie bei gleichzeitig hohem Unterhaltungswert lädt dieser Film zu mehrfachem Rewatch ein und gehört zu einem der Filme, die Höchstwertung gebührt. Oder denen die Höchstwertung gebührt. 10 von 10. Oh. Ja. Eine etwas, sag ich mal, andere Meinung oder beziehungsweise etwas gemäßigtere Meinung hat Tenf abgegeben. Der hatte den Film zuerst mit Blade Runner verwechselt, aber er meinte natürlich Total Recall. Und hat geschrieben, ich habe Blade Runner durchgestrichen, Total Recall, sicherlich schon 20 Jahre nicht mehr gesehen. Jedenfalls hatte ich kaum Erinnerung, bis auf die Bubi-Szene. Die Bubi-Szene ist eine Szene, in der sieht man eine Prostituierte mit drei Brüsten.
Ah ja,
gut, ja. Aus Sicht des Erscheinungszeitraums war die Story und die Visualisierung sicher sehr beeindruckt. Aus heutiger Sicht wirkt Blade Runner jedoch stellenweise Total Recall, Entschuldigung. jedoch stellenweise unfreiwillig komisch. Alleine jedes Mal während der Videotelefonie, wenn die Protagonisten sich drehend dem Bildschirm widmen, war irre witzig und ich habe jedes Mal herzlich gelacht. Und dies zieht sich wie ein Running Gag durch den ganzen Film. Auf jeden Fall kann der Film heute noch gut unterhalten. 3 von 5. Was haben wir hier? Ah, hier. Lanox666 hat seinen ersten Beitrag überhaupt bei uns im Forum verfasst. Und hat geschrieben, tolle Schauspieler, coole Sets, eine interessante und spannende Geschichte, fantastische praktische Effekte und ein Schwarzenegger in Höchstform machen den Film zu einem der besten Actionfilme aller Zeiten. Für mich auf jeden Fall der beste Schwarzenegger-Film nach Terminator 2. Auch 30 Jahre nach Release und circa 15 Jahre, nachdem ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, funktioniert noch alles. Die Kombination aus brutaler Action und twistreicher Sci-Fi-Geschichte, gewürzt mit der exakt richtigen Prise Humor, machen den Film zum echten Klassiker. Außerdem ist er um einiges besser gealtert als andere Sci-Fi-Filme seiner Zeit, was wohl vor allem daran liegt, dass Verhoeven vor allem auf praktische Effekte gesetzt hat und nur spärlich auf CGI zurückgreifen musste.
Ja, und das wird halt immer zeitlos bleiben. Das ist einfach so. Das sieht immer noch geil aus. Wenn du, ich weiß nicht, wenn du dir von 2000 oder so einen Sci-Fi-Film anguckst mit sau vielen CGI-Effekten, sieht das heute schon doof aus, 20 Jahre später, oftmals.
Ich weiß noch, als wir diesen Film, ich habe den nicht im Kino gucken können, dafür war ich, glaube ich, zu jung. Oder, ja doch, ich glaube, ich hatte nicht in den Kino gucken können. Und dann weiß ich nur, dass der Film auf VHS rauskam und dann gab es die große Diskussion. Fuck, der ist geschnitten.
Oh.
Es gibt eine geschnittene Fassung. Es gibt eine 18er Fassung und es gibt eine 16er Fassung. In der 18er Fassung siehst du unter anderem, wie Arnold Schwarzenegger einem so eine Stange, die er irgendwo gerade aus dem Stuhl rausgerissen hat, einmal richtig schön in den Hals jocht und das Blut halt fontänenartig irgendwie rausspritzt. Und dann geht er irgendwann hin und zieht irgendwo eine Stange raus und schiebt sie dem anderen einmal quer durch den Kopf. Ja. Und das hast du nicht gesehen. Und es war für uns Frevel. Es war für uns, weiß nicht, der Untergang. Es war einfach ein Drama. Und irgendwann kam dann die 18er Fassung auch noch raus und das war die Offenbarung. Das war dann der Film, wie er sein sollte. Und ich habe ihn ja jetzt mit meiner Frau zusammengeguckt und die fand ihn echt gut. Die hat richtig viel Spaß gehabt.
Cool.
Und hat sich auch an der Brutalität nicht wirklich gestört und war halt von der Qualität der Geschichte überrascht. Weil sie gedacht hat, ey, warte mal, das kennt man doch daraus, ja. Das habe ich doch hier schon mal gesehen und sonst irgendwas. Und war halt wirklich dann erfreut, jetzt mal so gesehen, ein bisschen wieder Ursprungsmaterial so gesehen zu kennen.
Ja, ist ja eine von vielen Kurzgeschichten von Philip K. Dick, der ja bis heute immer mal wieder, oder die ja bis heute immer mal wieder versucht werden zu verfilmen. So dieses Electric Dreams hat es ja auch gemacht. Auf Amazon fand ich nicht so gut. Also die nehmen sich in jeder Folge eine von diesen K-Dick-Geschichten. Und das fand ich nicht ganz so stark, aber es wird immer wieder. Also man sieht einfach, wie viel Potenzial und wie viel Inhalt in diesen Werken steckt, aus dem man halt unterschiedliches Zeug machen kann. Also selbst die Geschichte aus Total Recall könntest du ja anders verfilmen.
Gut. Ich hab den, weil Urs es halt angewähnt hat, ich hab das Remake mit Colin Farrell. Hast du das mal gesehen?
Nee, auch nicht.
Nee? Okay. Ich hab das, der ist halt wirklich, die Kinofassung ist so murks. Die ist wirklich, die ist einfach Müll.
Was ist denn großartig anders an der neuen oder dem?
Also der Extended Cut ist eine halbe Stunde länger und gibt der Geschichte insofern eine viel, viel größere Dimension, dass nämlich Colin Farrell gar nicht so aussah wie Colin Farrell früher, sondern hier ein ganz anderer Mensch war. Mhm. Also im Director's Cut oder Extended Cut siehst du halt, dass Colin Farrell früher Ethan Hawke war. Oder Hawk, ja, der sich halt in Colin Farrell verwandelt hat. Und da ist das ganze Intrigenspiel, die ganze Verwirrung darum, das wird alles viel länger ausgespielt, es wird alles detaillierter gezeigt. Problem ist nach wie vor bei diesem Film, du hast diese blöde U-Bahn durch den Erdkern. Ja, und die braucht halt kein Mensch. Die braucht halt wirklich kein Mensch. Gut, den Mars, den brauchtest du bei der Originalgeschichte auch nicht. Also, den gibt's in der Vorlage gar nicht. War das zu sehen?
Ich hätte mal mich so hier voll.
aber was Verhoeven draus gemacht hat, fand ich trotzdem geil. Ja, also das passt da rein. Das passt zu der gesamten Geschichte. Und du hast trotzdem noch die, ja, politischen Subtexte, ne? Von wegen Luft, also die Rohstoffe, die Grundvoraussetzungen, das Grundbedürfnis in der Hand oder in den Händen mächtiger Männer. Ja, mit dem halt gespielt und gearbeitet wird so, ja. Das fand ich schon ziemlich cool. Auch diese Art und Weise der Kolonialisierung, dass man da halt wirklich eher ja, Rotlicht, schmutzig und so weiter. Also, dass es halt schon eher nur ein weiteres Ghetto ist, was wir irgendwo geschaffen haben, so. Also, da sind schon spannende Ansätze drin. Plus garniert halt eben mit Arnold Schwarzenegger, der richtig Bock hat auf seine Rolle. Also, der hat, wie es hier auch irgendwo einer geschrieben hat, der hat wahrscheinlich so viel gespielt wie halt selten in seinen Filmen zuvor. Ich meine, bei Terminator musste er ja nichts spielen, großartig. Da musste er ja immer nur so starr und steif bleiben. Conan.
Ja, nun.
Ja. Und bei Total Recall, da war ja richtig, da war richtig Ausdruck bei Arnold mit dabei.
Aber dieser kurze Trend, diese alten Science-Fiction-Action-Filme neu aufzubereiten, das haben sie ja auch mit Robocop gemacht. Und Robocop, das Remake, hat mich wiederum davon abgehalten, das Remake von Total Recall zu gucken. Weil das immer verglichen wurde, qualitativ vom Abfall vom Original zum Remake. Aber irgendwie nach Robocop und Total Recall kam irgendwie nichts mehr. Ne? Es gab nur noch die Fortsetzung von Blade Runner, die steht ja noch mal woanders. Die steht ja auch ja ein bisschen für sich. Ja, aber sonst, das schien ja irgendwie kurzzeitig eine potenzielle Goldgrube zu sein, aber hat sich nicht wirklich rentiert.
Ich weiß auch nicht, ob die besonders erfolgreich waren an den Kinokassen. Nee. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass Total Recall das Remake tatsächlich eher ein Flop war.
Und Robocop hat auch nicht wirklich was gerissen. So. Und ich meine, aber bei Robocop und bei Total Recall, in der Kinofassung, sage ich jetzt mal, ich meine, ich finde ja dieses Robocop Remake, das hat ja tatsächlich auch ein, zwei gute Momente und ein paar gute Ansätze, so, ja. Wenn zum Beispiel sämtliche Teile abgenommen werden und man merkt, was das eigentlich nur noch für ein Klumpen Fleisch ist, der da übrig geblieben ist, so. Da sind schöne Sachen drin. Aber das Satirische, das Überspitzte, den Unterhaltungswert eben durch diese, ja, exzessiv zelebrierte Gewalt, so, die ja auch wieder hintersinnig ist, ne. Also, Verhoeven, der gleicht es ja damit aus, dass er halt sagt, dass er den Zuschauer ja auch so ein bisschen vorführt und sich, und der sich da an der Gewalt ergötzt. So, das ist ja auch ein Moment der Vorführung. Das hat er ja bei Showgirls auch gemacht. Das hat nur keiner verstanden.
Es ist nur halt die Frage, ob exzessiv zelebrierte Gewalt heutzutage noch als satirisches Mittel funktioniert. Weil
das ist die Frage.
Ich behaupte nämlich nicht, weil dazu ist exzessiv zelebrierte Gewalt, eine sehr schöne Wortkombination, einfach zu Mainstream mittlerweile. Durch gewisse Strömungen im Genre-Kino und so weiter.
Und vielleicht auch nicht die richtige Zeit.
Und das, ja, weil ich meine, man muss überlegen, nehmen wir mal einen John Wick 3. Was der für Gewalt zelebriert, da ist ja nichts Satirisches dran, das ist einfach nur Exzess und dieser Exzess macht auch Spaß in gewisser Weise.
Selbst im Superhelden-Kino, ne? Da haben wir das mit Deadpool, diese exzessive Gewalt. Also das ist nicht mehr so ein.
Ja,
da ist natürlich ein anderer Schnack, weil es ja auch irgendwie.
Es ist Gewöhnung, es ist einfach ein Gewöhnungseffekt eingetreten und deshalb braucht man, glaube ich, um das nochmal als satirisches Mittel irgendwie zu nehmen, braucht man dann entsprechend ein noch smarteres Skript, damit das noch funktioniert. Und ich behaupte, dass diese Skripte dann vermutlich nicht mehr so richtig in Einklang zu bringen sind mit dem Anspruch, Massenkino zu machen.
Mhm. Ja, und das ist dann aber der Unterschied. Verhoeven hat gesagt, ich scheiß da drauf, hat trotzdem die Masse erreicht. Ja, ich meine, vielleicht würde er jetzt heutzutage, wenn er Robocop oder Total Recall heutzutage auf den Markt bringen würde. Vielleicht würde er auch nicht mehr irgendwie den Erfolg feiern.
Er hat doch auch, ist doch auch der Starship Troopers gemacht.
Genau.
Mit dem er total missverstanden wurde.
Genau.
Und ich meine, da sieht man ja im Grunde das Gegenbeispiel. Ich meine, der gilt heute als Kultfilm. Und heute hat man verstanden, dass Verhoeven seiner Zeit damals voraus war. Aber damals hat das keiner erkannt.
Damals hat nur jeder die schwarzen Mäntel gesehen, hat gesagt, wie können die da auf die Nazi-Zeit verweisen, ohne zu raffen, dass es wirklich eine ironische oder eine parodistische Anspielung war. Und trotzdem hat man sich aber damals, es war kein Misserfolg, ne? Also Starship Troopers hatte schon Erfolg.
Okay.
Oder hat schon Leute ins Kino gelockt.
Aber er hat
eben aufgrund seiner Schauwerte.
Ja, ja.
Ja, also da war halt der Spaß, da war der Krawall, da war der Exzess, ja, da war die Gewalt. Und die hat die Leute halt davon abzuhalten, irgendwie darüber zu sinnieren, dass es jetzt eigentlich schon ziemlich scheiße ist, wenn Doogie Howser, Barney Stinson da steht und sagt, ja, er hat Angst. Ja, und alle freuen sich. So, das hat keiner gerafft. Da stehst du als Publikum am Anfang oder zu den Zeiten, wir saßen da, ja, der hat Angst, geil. okay. Ja, kurz ein abschließendes Zitat noch, weil ihr habt so viele geile Sachen. Hier, Roderich, du hast einen geilen Text geschrieben, ja, wirklich. Ich kann den essen zu lang, ich kann ihn nicht mehr vorlesen.
Das findet man aber alles im Forum.
Also das findet man alles im Forum. Apex und King Phrase und Morissa, vielen, vielen Dank. Hans Hansen hat auch nochmal einen richtig schönen, langen Text geschrieben, habe ich keine Zeit mehr, aber für Hinkerloden muss ich noch mal kurz, das muss ich mal vorlesen. Ist, glaube ich, nach Krokodil und sein Nilpferd und gesprengte Ketten der Film, den ich am meisten gesehen habe. Bestimmt 15 Mal Minimum. Boah. kann Hans Hansen in allen Punkten beipflichten. Der hat ja wirklich super Sachen geschrieben. Inhaltlich schon Jahre voraus. Arnie mag nicht die beste Wahl für den Film gewesen sein, spielt aber doch extra klasse. Es ist zudem ein Streifen, den du auch noch nach 50 Jahren schauen kannst. Zeitlose Science Fiction. Mhm. Ja. Und mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich bei Sandro, bei Antje.
Danke euch.
Gerne.
Und bei euch da draußen natürlich. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, entschuldigt bitte nochmal unseren Fauxpas von letzter Woche. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch nächste Woche ein bisschen strukturierter, ein bisschen fokussierter, nee, das ist Quatsch, ein bisschen besser geplanter und ein bisschen, ja, problemfreier einfach präsentieren können. Und ansonsten bleibt gesund, bleibt, ja, am besten zu Hause und habt noch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende vor allem. Tschüss!
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.